Die Lage im Iran bleibt unruhig und unklar. Deutschland hat Angst vor Kerosinmangel und Trump, ja, der hat Angst davor, dass man ihn, warum auch immer, zu wenig als Macher wahrnimmt. Erinnert euch alle an dieses, ja, mittlerweile zurückgezogene Bild als Jesus, diesem gelöschten Post. Deutschland sucht nach Lösungen für seine wirtschaftlichen Schwächen und findet diese in dieser Ampel-Light-Variante. Und wenn wir ganz ehrlich sind, neben all diesen wirtschaftlichen und nationalen Themen dominiert immer noch ein Fall ganz stark Deutschland, der Fall Colin Fernandes. Und wenn man ganz ehrlich ist, hat der einen anderen Vordergrund oder eine andere Geschichte und die wiederum basiert auf den Epstein-Files, die ja mehr denn je die Frage gestellt haben, wie kann ein Mensch, wie kann eine Elite, wie kann eine Gesellschaft so lange damit umgehen, das so lange so verheimlichen oder so lange so geschützt werden. Grund genug heute in diese Files mal hineinzugehen und sich zusammen mit Daniel Laufer die Frage zu stellen, ja, wie ging das eigentlich alles, was ist da passiert und vielleicht noch viel, viel wichtiger, was sagen denn die aktuellen Files überhaupt zu dem, was da passiert ist und was das bedeutet. Damit würde ich sagen, let's go.
Der Politikgeflüster Podcast.
Oktober 2005, Palm Beach, Florida. Die Polizei durchsucht die Villa von Jeffrey Epstein. Verdacht: sexueller Missbrauch von Minderjährigen. Aussagen belasten den Multimillionär schwer.
How old are you?
I'm 17.
I did a massage after I finished. She was like, okay, here's you.
How much did he pay?
$200.
$200. The second time, did he offer you more money to do more things?
Yeah. $100 more just to finish it off.
Okay.
Der Politik-Podcast vom EHG.
This is so ridiculous.
I believe you just lied under oath. There is ample evidence in the Epstein file.
Don't you ever accuse me of a crime.
I believe you just lied under oath. You still haven't met with these survivors. Now, you're not showing a lot of interest in the victims, Madam Attorney General. You're siding with the perpetrators and you're ignoring the victims. That will be your legacy unless you act quickly to change course. You're running a massive Epstein cover-up right out of the Department of Justice. You've been ordered by subpoena and by Congress to turn over 6 million documents, photographs, and videos in the Epstein files, but you've turned over only 3 million. In the half you did produce, you redacted the names of abusers, enablers, accomplices, and co-conspirators, apparently to spare them embarrassment and disgrace, which is the exact opposite of what the law ordered you to do.
Ja, Pam Bondi war zu hören gewesen oder auch nicht, das Verhör oder das Thematisierung vom Senat, richtigen Begriff dafür finde ich gar nicht. Und das passt sehr gut zur heutigen Folge. Und wie ich gerade schon ausgedrückt habe, hat das auch Parallelen zu deutschen Fällen, wenn auch nicht ganz so stark, zum Fall Colin Fernandes. Und sag mal, lieber TM, das passt ja ziemlich gut zur heutigen Folge. Wird denn in Deutschland eigentlich genug gegen, ja, besonders digitale Gewalt, aber besonders auch Gewalt gegen Frauen gemacht? Wie ist so deine Position dazu?
Also, ich würde sagen, dass grundsätzlich nicht genug gegen Gewalt gegen Frauen getan wird. Ich finde, in Spanien sieht man da eine Vorreiterrolle, auch mit der Einführung der Fußfessel. Und was die digitale Gewalt betrifft, man sagt ja, gib den Menschen eine Maske und sie offenbaren ihr wahres Ich. Und ich finde, das sieht man im digitalen Rahmen immer besonders gut, weil diese Verschleierung des Internets, diese Anonymität, diese Unauffindbarkeit und diese Weiten es möglich machen, die scheußlichsten Seiten der Menschen zutage zu fördern. Und dementsprechend finde ich natürlich, dass nicht genug gegen digitale Gewalt gegen Frauen, aber auch digitale Gewalt generell getan wird.
Das war bei diesem Fall ja wirklich interessant festzustellen, welche juristischen Unterschiede es da zwischen den Ländern in der EU besonders gibt. Deshalb hat sie auch bewusst erstmal in Spanien Anklage erhoben oder zumindest Anklage rum nicht, aber die Anklage eingereicht, so ist richtig. Trotzdem sehr interessant. Dankeschön, TM. Wir werden heute versuchen, so ein bisschen natürlich die Epstein-Files im Fokus zu behalten. Darum sollte es ja gehen. Tatsächlich ein Thema, was jetzt schon ein bisschen im Abkühlen ist, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig ja immer als Erklärung benutzt wird für das Verhalten von Trump. Insofern durchaus von Interesse. Und wenn man das dann verbindet, vielleicht nachher am Ende auch mit diesem deutschen Fall, besonders auch von Relevanz, das versuchen wir heute so ein bisschen Überblick über den Fall, Hintergründe und ja, in der Diskussion dann so ein bisschen die Folgen des Ganzen. Da sind wir dann auch, glaube ich, mittendrin in der bundesdeutschen Politik und den Folgen des Ganzen. Aber das machen TM und ich nicht alleine, sondern wir sind dann ein paar mehr in der Runde, so soll es ja eigentlich auch sein. Und der eine, der erste, den ich da nochmal adressieren möchte, ist RB. Lieber RB, auch für, an dich die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus deiner Position? Würdest du auch sagen, es wird genug getan, genug getan gegen digitale Gewalt. Wie schätzt du das ein?
Ich sehe das natürlich ziemlich genauso wie TM. Ich finde vielleicht auch noch, was ich hervorheben würde, ist, dass insbesondere sich auch die Politik ziemlich doll so aus der Zuständigkeit herauszieht, indem sie dann eben auch auf die so in etwa fehlende Zusammenarbeit mit den großen Anbietern eben der Plattform auch damit argumentiert. Ich finde es natürlich auch äußerst problematisch zu sagen, nur weil die nicht helfen, können wir automatisch nichts machen. Das stimmt nicht. Man könnte trotzdem eben auch noch für gewisse Gesetzesgrundlagen eben sorgen, dass eben dieser Austausch noch viel, viel gravierender und stärker eben vorgenommen werden sollte.
Ja, NL, längere Zeit nicht gehört, liegt daran, dass unser Bundeskanzler gesagt hat, er möchte Klarnamen im Netz, und ich musste mir dann erstmal überlegen, also wie man das in politischen Debatten eben auch haben soll, wie ich damit umgehe. Inzwischen geht es mir aber wieder besser. Gut, ich wurde von der AfD auf die Waldorfschule suspendiert, habe noch eine Aula eingeweiht, Peanuts so nebenbei. Und ich wünsche mir, dass wir heute in diesem Podcast vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Gewalt gegen Frauen gesehen wird. Und dass wir gemeinsam diesem Thema ein bisschen auf die Schliche kommen, dass wir eben nicht drüber sprechen und eben gemeinsam ein Zeichen setzen dagegen.
Ja, ich bin auch dabei. Ich bin EN. Ich bin heute irgendwie die einzige Frau unter allen. Das ist schade. Aber ich als weibliche Person würde definitiv auch sagen, dass in Deutschland aber generell zu wenig gegen Gewalt gegen Frauen, ob jetzt im Netz oder nicht im Netz, getan wird. Sekunde. Entschuldigung. Und um jetzt hier nicht alles doppelt und dreifach zu sagen, wollte ich noch dazu sagen, dass ich auch finde, dass generell zu wenig gegen Gewalt an Kindern im Internet getan wird. Dass ich finde, dass Australien da gerade einen guten Vorreiter mit der Social-Media-Verbotsklausel bis 16 getan hat. Und dass vor allem wir mehr Aufklärung brauchen, vor allem Eltern gegenüber, dass Kinder nicht in zu jungen Alter allein im Internet, was sagt man, umher surfen sollten. Das klingt irgendwie so boomermäßig.
Das klingt absolut. Da könnten wir auch viel drüber diskutieren tatsächlich. Ich bin nämlich ein bisschen anderer Position. Aber das ist ja nicht das, was wir die Folge uns anschauen wollen. Wäre ja was für die Folge im Juni, die da so ein bisschen offener sein wird, unsere Abschlussfolge. Wir machen das ja auch immer nicht ganz alleine, sondern wir sind dankbar, dass der dabei ist, der den größten Erfahrungsschatz in allen möglichen Themen hat. Lieber Hans, schön, dass du da bist. Hans, du bist noch gemutet, aber ist nicht schlimm. Er hat gerade Hallo gesagt, ein altbekannter Manier. Vielleicht Hans.
Hallo.
Ja. Genau, das war schön. Das hätten wir fast raussteigen können. So als Button, so. Ding, ding. Hans, auch an dich die Frage. Ich glaube, du hast den Fall ja auch mitbekommen und den Umgang. Der Spiegel hat ja getitelt, ich wurde digital vergewaltigt. Wie wirst du es einschätzen? Wird in Deutschland aktuell genug gemacht, um ja Frauen besonders, aber auch andere Gruppen vor Klammern digitaler Gewalt zu schützen?
Nein. Ich bin sehr dankbar für die Bemerkung, die TM am Anfang gemacht hat mit der Maske. Gib einem Menschen eine Maske bzw. ein Tarnkäppchen, unter dem er oder sie machen kann, was er will, im Bewusstsein, im Wissen, dass man dabei nicht gesehen wird, und dann offenbaren sich viele Charakterzüge. Das ist sehr wahr, und die digitale Gesellschaft, Social Media, das Internet, die Anonymität bietet Masken in vielfacher Form, Und was wir jetzt erleben, ist Offenbarung von gesellschaftlicher Gewalt, die unter dem Schutz dieser digitalen Maske sich ungehindert bahnbricht. Aber was sich da bahnbricht, war eben strukturell schon vorher da. Und eigentlich ist, um den Bogen zu Epstein zu schlagen, dieses geheime Netz, was Epstein aufgebaut hat mit seiner Insel, mit den geheimen Verbindungen, das ist eine Form von im Grunde ebenfalls Anonymität, die aber nicht digital überwiegend, sondern real stattfindet. Es sind zwei Formen von Anonymität, unter der sich in furchtbarer Weise vorhandene gesellschaftliche Strukturen offenbaren. Und wenn die da sind, dann ist das ein Zeichen dafür, dass staatliche Institutionen zu wenig dagegen tun.
Oh ja, wie immer auf vielen Ebenen stimmt das sehr. Ja, und damit sind wir schon mittendrin. Hans hat die Brücke gebaut in bester Moderatorenmanier, so ist es gelernt. Wir wollen heute den Blick auf die Epstein-Files richten und das machen wir natürlich nicht alleine, denn das wäre bei dem Thema schwierig, obwohl ich aus schulischem Kontext sagen kann, dass es zumindest bis vor so einem Monat nichts gab, was junge Menschen mehr bewegt hat, diese Epstein-Files. Also wie viele mir berichtet haben, dass sie dazu Reportagen noch und nöcher gesehen haben. Also leider die Netflix-Reportagen dazu müssen ja scheinbar Abrufzahlen gehabt haben. Trotzdem sind wir der Meinung gewesen, alleine dieses Thema zu bestreiten, wäre schwierig gewesen. Und dann ist es ja umso besser, dass wir jemanden gewinnen konnten, der sich sogar investigativ mit den Fällen auseinandersetzt. Bei uns heute zu Gast ist Daniel Laufer. Hallo, Herr Laufer.
Hallo.
Ja, vielleicht, Herr Laufer, sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie, was machen Sie und warum sprechen wir Sie an, wenn es um diese Files geht?
Ich bin Investigativjournalist. Ich arbeite für Papertrail Media. Das ist so eine Art Recherche-Newsroom. Wir arbeiten wiederum für verschiedene Medien, darunter der Spiegel und das ZDF. Das sind unsere Partner in Deutschland und dann in Österreich der Standard und in der Schweiz die Zeitung der Tamedia-Gruppe. Und so die Entstehungsgeschichte meines Arbeitgebers, dieser Firma Papertrail Media, ist gewissermaßen, dass Frederik Obermeier und Bastian Obermeier, als sie noch für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet haben, die Panama Papers ans Licht gebracht haben. Das heißt, man kann gewissermaßen sagen, dass die Arbeit mit großen Leaks, die investigativ zu durchsuchen, dass das auf eine Art und Weise die DNA unserer Redaktion ist. Und was natürlich ungewöhnlich ist, ist, dass sowas in Echtzeit stattfindet. Also dass sozusagen auf einen Schlag so eine Datenmenge, das gab es vielleicht noch nie, nehme ich mal an, auf einen Schlag eben online gestellt wird und man dann gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt sich da dran setzt und sozusagen versucht, die irgendwie zu durchkämmen.
Das ist das Besondere vielleicht bei den Epstein-Files an sich. Bevor wir dazu kommen, noch eine Frage. Sie haben ja selber gesagt, Sie sind Investigativjournalist. Das ist ja so ein mittlerweile stehender Begriff geworden, den man gerne benutzt, wenn es so um die tiefe Recherche geht. Was unterscheidet denn einen Investigativjournalisten von einem normalen Journalisten? Denn auch normaler sollte ja irgendwie gut recherchieren und Zwei-Quellen-Prinzip und was wir alles hier schon so festgestellt haben.
Es ist natürlich so, dass es viele Standards gibt, sagen wir es so, auf die man sich im Grunde einigen kann. In der Praxis ist es aber so, dass man mit vielen Dingen, wenn man sie schon mal gemacht hat, selbstverständlich anders umgeht, dass man, je mehr Erfahrung man mit bestimmten Arbeitsweisen hat, natürlich dann auch besser dadurch wird, dass man natürlich auch dann teilweise mehr Zeit hat, um an bestimmten Artikeln, Beiträgen, wie auch immer, zu arbeiten, was auch ein ganz großer Faktor ist, der vielen Kolleginnen und Kollegen beispielsweise im Lokaljournalismus häufig einfach fehlt, die jeden Tag irgendwie die Zeitung füllen müssen beispielsweise. Das ist ein Problem, das wir so natürlich nicht haben, einfach dadurch, dass wir häufig an längerfristigen Projekten arbeiten, längerfristigen Recherchen, teilweise zusammen mit internationalen Partnern und dementsprechend gehen wir da von vornherein schon mal anders ran, weil es uns nicht darum geht, sozusagen die erstbeste Schlagzeile irgendwie da rauszuziehen, sondern schon tiefer uns da einzubuddeln und dann irgendwas vielleicht zu finden, was man eben nicht innerhalb von 2 Stunden herausfinden kann. Das ist vielleicht das, was uns unterscheidet. Zum anderen, aber ist es natürlich auch so, dass wir häufig dann über sehr bestimmte Bereiche von sowas berichten. Das ist, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, bei den Epstein-Files, das ist ja ein riesiger Kosmos. Das sind mehr als 3 Millionen Files, haben wir schon gehört. Das heißt, es seien insgesamt um die 6 Millionen. Und ich weiß natürlich nicht, was da in diesen 3 Millionen Files in der Gänze drinsteht. Und ich bin natürlich auch kein Experte für Jeffrey Epstein per se. Ich habe über den noch nie berichtet vor der ersten Veröffentlichung der Tranche im Dezember. Das bedeutet, ich habe mich eben mit bestimmten Aspekten von diesem Datensatz befasst. Und der ist wiederum so groß, dass es regelrechte Inseln innerhalb dieses Datensatzes sind, mit denen ich mich tiefer befasst habe. Das heißt, ich werde vielleicht ganz oft sagen, jetzt heute Abend, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Das liegt dann vielleicht manchmal auch daran, dass ich das einfach nicht sagen will, weil es mir nicht seriös vorkommt, mit selbstbewusstem Halbwissen was dazu zu sagen. Und vielleicht lasse ich mich irgendwann doch dazu hinreißen. Aber das sei dem Ganzen vielleicht mal vorweg gesagt.
Also lassen Sie sich bitte hinreißen. Wir verraten es niemandem, ist versprochen an der Stelle. Sie haben gerade schon darüber gesprochen. Also der Plan ist so ein bisschen, dass wir erstmal uns versuchen, so durch die Themen durchzuarbeiten. Sie als Experte zu befragen, so ein bisschen auch an dem Leben entlang zu hangeln, auch wenn Sie gerade zu Recht gesagt haben, ja, da sind Sie nicht der Experte für, weil Sie sich ja mehr auf die Files konzentriert haben. Trotzdem glaube ich, dass es nicht irrelevant ist, wenn man sich mit dem Fall an sich beschäftigt. Und dann nachher wollen wir quasi so gemeinsam in so ein paar Diskussionsfragen gehen. Aber vielleicht, Sie haben gerade schon über Ihre Arbeit so ein bisschen gesprochen. Das ist ja der erste Punkt, der vielleicht ganz von Interesse ist, wenn man so viele Files auf diesem Tisch bekommt, die ja, wenn ich es richtig weiß, in der ersten Tranche ja irgendwie auch noch zum Download bereitstanden, bei der zweiten ja dann nicht mehr, sodass man also da auch nicht einfach die so verbinden konnte. Vielleicht können Sie mal ganz kurz für uns schildern, wie sieht denn diese Arbeit konkret aus? Wie fängt man da an? Wie setzt man da was zusammen? Gibt es da irgendwelche Programme? Arbeitet man da mit KI? Welche Wege gehen Sie, um da Verbindung aufzubauen?
Das mit den Downloads ist eigentlich ganz interessant, weil im Optimalfall hat man natürlich alles, was es gibt, runtergeladen bei sich auf dem Computer und dann kann man damit anders arbeiten sozusagen, als wenn das irgendwo meinetwegen in den USA auf einem Webserver liegt. Hier ist es so, dass das US-Justizministerium das einfach bei der zweiten großen Veröffentlichung im Januar dann so gelöst hat, dass diese Dateien eben nicht mehr als Ganzes zum Download zur Verfügung standen. Das heißt, man hätte sie immer noch runterladen können, einzeln, hätte sich dann halt aber quasi durchklicken müssen durch diese mehr als 3 Millionen Dateien. Und man kann sich vorstellen, das wäre sozusagen ewig gegangen, hätte man das machen müssen. Das ist der Nachteil gewesen. Was man aber auch erwähnen kann an der Stelle ist, ganz zu Beginn an jenem Freitagabend, ich glaube der 30. Januar war das, als diese Dateien online gingen, gab so ein kurzes Zeitfenster, in dem ein Teil dieser Datasets noch tatsächlich als ganze Pakete herunterladbar war. Und ich hatte das Glück, dass ich relativ schnell war und einfach mal angefangen habe, auf eine leere Festplatte das zu ziehen, was ich so gekriegt habe. Und das ganze Wochenende über konnte man dann beispielsweise auf Reddit zuschauen, wie die Community selbst angefangen hat, aus diesen Datensätzen zu sammeln, zusammenzutragen und das dann wieder irgendwo im Netz zum Abruf bereitzustellen. Das heißt, man konnte dann trotzdem auf diesem Weg in Einzelteilen relativ viel zusammentragen, sodass ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich habe bestimmt 80% von dem, was auch in der zweiten Tranche veröffentlicht wurde, an irgendeinem Punkt runterladen können. Aber ja, es war natürlich zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben zu recherchieren, die Schwierigkeit, auch weil man dann, ich habe das schon mal gesagt, man sitzt dann halt vor einem Heuhaufen, der sehr, sehr groß ist, aber man weiß noch nicht mal, wie die Nadel aussieht, die man in diesem Heuhaufen eigentlich sucht. Und das ist bei journalistischen Recherchen häufig ein Problem, das man auf eine Art und Weise hat. Und was man dann häufig tut, ist, dass man sich gewissermaßen Recherchethesen überlegt. Also man denkt sich nicht einfach irgendwas aus in dem Sinne, aber man überlegt sich einfach so als Recherchemethode, was könnte da drin zu finden sein? Und wenn das so wäre, was müsste denn dazu sozusagen zutreffen? Welche Schlagworte könnten dann beispielsweise aufzufinden sein in diesem Datensatz? Einfach deshalb, weil auch Epstein natürlich niemand war, der im luftleeren Raum auch auf einmal erstanden ist, sondern man wusste natürlich ein bisschen was über seine Verbindungen, die er all die Jahre hatte. Und da haben wir natürlich dann angefangen, mit Listen zu arbeiten von Schlagworten, teilweise Namen, die wir da durchgejagt haben. Es gibt eine Suchfunktion auf der Website des US-Justizministeriums, da kann im Prinzip auch jeder und jede zu Hause einfach auf dem Smartphone irgendwas eingeben und dann vielleicht irgendwelche Treffer finden in den Epstein-Files, die dann vielleicht was bedeuten oder vielleicht auch nicht. Und weil wir das natürlich auch schon alles ein bisschen länger machen, haben wir natürlich dann auch technische Methoden angewandt, um das ein bisschen zu beschleunigen. Also beispielsweise habe ich dann ein kleines Computerprogramm geschrieben, das mir ermöglicht hat, einen Suchbegriff einzugeben in mein Programm. Und dieses Computerprogramm hat dann die Suchfunktion des US-Justizministeriums gekapert, auf technischem Weg kann man sagen, und einfach dann diese ganzen Treffer, die dazu aufgetaucht sind, runtergeladen auf einen Schlag. Das Problem ist nämlich, wenn man jetzt mal sich überlegt, beispielsweise Deutsche Bank, dann gibt man das eben als Suchbegriff ein, aber man bekommt jetzt vielleicht mehr als 40.000 Dokumente angezeigt. Und jetzt müsste man sich immer noch durch 40.000 Dokumente einzeln durchklicken. Wenn man aber zumindest mal diese 40.000 Dokumente runterladen kann, kann man sie dann lokal auf dem Computer mit anderen Programmen, die besser für sowas geeignet sind, gezielter durchsuchen. Also man könnte beispielsweise eingeben, zeig mir mal nur Dokumente an, die die Jahreszahlen 2015 und oder 2016 oder 2017 und noch den Namen eines ganz bestimmten Bankberaters beinhalten in diesem Datensatz. Und so kann man sich natürlich dann viel näher an das, was man eigentlich sucht, ranrobben.
Die Frage ist nun, wenn ich richtig informiert bin, die Mehrheit dieser Datensätze beinhaltet ja irgendwie E-Mails, richtig? Oder sind es noch weitere Dokumente?
Ich bin nicht sicher, ob es die Mehrheit ist, aber es scheint mir jetzt, wie Sie so sagen, auf jeden Fall sehr plausibel. Ich habe sehr, sehr viele E-Mails gelesen. Es sind aber auch neben E-Mails natürlich sehr, sehr viele Fotos beispielsweise dabei. Also in der ersten Tranche vor allen Dingen war da sehr viel Material enthalten. Da konnte man dann sehen, wie kleinteilig Ermittler 2019 beispielsweise das Townhouse in Manhattan oder die Insel Epsteins dokumentiert hatten, wo jedes Fitzelchen gefühlt fotografiert wurde. Ich habe so viele Fotos von irgendwelchen Türen und Dieselgeneratoren und irgendwelchen, was weiß ich, Beachbuggies, ich bin kein Experte dafür, gesehen. Alles, was man eben so zu Hause hat als sehr, sehr reicher Mensch. Und das ist natürlich auch alles in diesen Unterlagen drin, plus Dokumente im Sinne von, es sind Kontoauszüge dabei, die man natürlich als Journalist sehr gerne dann entgegennimmt. Es sind teilweise Fotos und Videos von, was wird das gewesen sein, vielleicht seinem iPhone, seinem iCloud-Account, ich weiß es nicht, dabei. Es sind Chatnachrichten von Skype dabei, es sind teilweise Gerichtsunterlagen dabei, Ermittlungsprotokolle beziehungsweise Verhörprotokolle oder Vernehmungsprotokolle. Dokumente zu alten Gerichtsverfahren und dergleichen. Es ist sehr, sehr vielseitig, was man in diesem Datensatz insgesamt findet.
Ja, weil bei allem, was ich so gelesen habe, hieß es ja immer so, dass Epstein so ein bisschen die E-Mails benutzt hat wie so ein Messenger, also ständig irgendwelche E-Mails irgendwie hin und her geschickt hat und darüber kommuniziert hat. Das ist natürlich dann genau das, wo diese hohe Datenmenge irgendwie herkommt. Vielleicht letzte Frage, bevor wir da so ein bisschen in die genauen Inhalte hineingehen. Woran oder wie stellen Sie denn fest, dass Sie da auf eine positive Spur gestoßen sind? Sie haben gerade gesagt, Sie gehen eine Liste durch und gucken quasi, was da für Ergebnisse kommen und dann mit dem Programm, was Sie genannt hatten, was Sie selber programmiert haben, gekoppelt. Aber wann merke ich denn, dass zum Beispiel Deutsche Bank, was ja jetzt eine der Punkte war, die genau untersucht worden sind, eine heiße Spur ist und wann merke ich, dass zum Beispiel bei Merkel eine kalte Spur vorliegt?
Um vielleicht bei Merkel anzufangen, in diesen E-Mails sind natürlich auch tonnenweise, wie das eben so ist, wenn man seine E-Mail-Adresse jahrelang benutzt, beispielsweise irgendwelche Newsletter und dergleichen enthalten, wo sich dann natürlich Treffer ergeben, weil man glaubt es kaum, Angela Merkel in der Weltpolitik auch immer wieder mal dann in Artikeln erwähnt wurde und natürlich dann auch in diesen Newslettern. Das heißt, da wäre dann ganz viel Wegwerfmasse von vornherein schon mal gegeben. Wann weiß man, wann man tatsächlich eine Spur hat? Das kommt natürlich dann um vielleicht mal das Beispiel Deutsche Bank aufzugreifen, also da war bereits bekannt, dass die Deutsche Bank viel Geld hatte zahlen müssen in den USA, 150 Millionen Dollar waren das, wenn ich das richtig im Kopf habe, zunächst mal im Zusammenhang mit einem Vergleich mit der Finanzaufsicht des Staates New York und dann darüber hinaus nochmal, ich meine 75 Millionen Dollar zahlen musste im Zuge eines Vergleichs an Opfer Epsteins. Das bedeutet, das ist dann schon mal so, dass man da sehr genau reinschaut, was da drin steht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wusste die Deutsche Bank und was wusste sie wann und wie hat man da intern kommuniziert? Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Teil dieser E-Mails, die ich gesehen habe, aus diesem Verfahren bei der bei der New Yorker Finanzaufsicht damals stammt. Das heißt, man hat dann sozusagen internen E-Mail-Verkehr der Compliance-Abteilung. Das sind Sachen, die man sonst eigentlich nie zu Gesicht bekommt. Und da geht es natürlich dann auch von vornherein schon um Dinge, die problematisch sind, weil sonst würden sie ja nicht von der Compliance-Abteilung besprochen.
Und das ist vielleicht so die Frage, es wird ja vorgeworfen bei dem, Sie haben ja sehr viele Dokumente jetzt gesehen, bei der zweiten Tranche besonders, dass das, was so Opferschutz betrifft, eher weniger wahrgenommen worden ist. Also viele Opfer, so heißt es jedenfalls, nicht geschwärzt sind, die Täter dafür aber umso mehr. Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Ist ja auch das, was man so ein bisschen Pam Bondi von demokratischer Seite vorwirft, dass das genau einseitig gewesen ist? Ist es auch so Ihrer Blick auf die Dokumente, dass die Opferseite sehr offen ist und die Täterseite eher die ist, wo man die Schwärzung angesetzt hat?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit mitgehen würde, dass es, sagen wir mal, dass man bei den Tätern sehr sorgfältig war und bei den Opfern sehr nachlässig. Ich glaube, dass man auch generell sehr nachlässig war und nicht, dass das irgendwie, sagen wir mal, rechtfertigen würde, aber ich glaube, dass man schlichtweg überfordert war, damit diese Datenmenge sorgfältig zu schwärzen, weil da sind auch, es sind auch sehr viele Absurditäten einfach zu finden in der Art und Weise, wie der geschwärzt wurde, dass auch versucht wurde, beispielsweise in E-Mails oben dann im Kopf der E-Mail zu schwärzen, von wem diese E-Mail nun stammt. Und wenn man dann runterscrollt, findet man im Verlauf der E-Mail dann doch wieder den vollen Namen, manchmal sogar die Telefonnummer der Person, wenn sie noch zugeschrieben hat, solche Sachen eben. Das heißt, ich habe das Gefühl, da wurde einfach sehr, sehr schlecht gearbeitet. Und was dann bei rauskommt, ist ja klar, das Problem ist natürlich, dass, sagen wir mal, wenn Täter geschützt werden, das einen anderen Effekt hat, als wenn Opfer geschützt werden, beziehungsweise andersrum, wenn Opfer nicht geschützt werden. Und da waren eben natürlich identifizierende Merkmale von Frauen und Mädchen auch zu finden in diesem Datensatz. Und das sollte natürlich nicht so sein.
Genau, das war das, was ich auch so mehrheitlich erließen konnte, dass da sehr, sehr viele Dokumente so ein bisschen widersprüchlich waren, wie Sie es gerade auch dargestellt haben. Ja, vielleicht fangen wir mal, bevor wir auf die ganzen Dokumente inhaltlich schauen, mit ihm selber an. Jeffrey Epstein, so ein bisschen so ein gefühlt gescheiterter Lehrer, der dann irgendwie Investmentbanker wird. Also das liest sich ja erstmal so in der Biografie irgendwie äußerst merkwürdig. Kann man anhand der Files irgendwie darauf schließen, wie dieser Aufstieg kam? War das Zufall? Waren das Kontakte? Was brachte ihn quasi dazu, relativ schnell durch diese Investmenttätigkeit sehr reich zu werden und sich dieses Netzwerk aufzubauen?
Anhand der Files unmittelbar schließen kann man das, glaube ich, weniger, weil die Files sich natürlich vor allen Dingen auf einen Zeitraum beziehen, in dem er schon sehr, sehr reich war. Und letztendlich dieser Reichtum, ihm ja diese Taten, weshalb dann diese Files sozusagen zustande kamen, das sind ja auch dem Strich Ermittlungsakten, alles, was da irgendwie dranhängt an etwaigen potenziellem Belegmaterial, bis ins Letzte durchdekliniert. Aber man weiß natürlich manches über den Hintergrund von Epstein und es war wohl so, dass er quasi zufällig auf eine Art und Weise in so eine Investmentfirma reingestolpert ist. Also durch persönliche Kontakte, nachdem er als Lehrer gescheitert ist, ist er kurzerhand eingestellt worden bei einer Investmentbank, bei der man gewissermaßen danach gesucht zu haben scheint, ja, nach einem wie ihm, kann man sagen. Im Sinne von, dass jemand, der wenig Geld hat, aber extrem, extrem ehrgeizig ist, vielleicht gut mit Menschen kann. Und ich glaube, wenn man von vornherein alles in die Wiege gelegt bekommt, im Gegensatz zu jemandem, der sich hart hochgearbeitet hat, dann geht man natürlich manche Sachen vielleicht anders an. Und vielleicht mag das eine Eigenschaft gewesen sein, die man damals in dieser Bank auch gezielt gesucht hat. Interessant ist, das hat eine Recherche der New York Times vor ein paar Monaten nochmal sehr gut nachgezeichnet, dass Epstein es vermocht hat, sich über viele Jahre hinweg sozusagen immer weiter hochzuarbeiten, eben auch durch ja gewissermaßen Betrug. Also auf der einen Seite so Hochstaplertum, es ging beispielsweise um ja Ungereimtheiten bis Fälschungen bei Universitätsabschlüssen und dergleichen. Dann um so Sachen wie Spesenbetrug. Teilweise hat er die Leute, die er dann beraten hat bei Banken, gewissermaßen über den Tisch gezogen. Und normalerweise würde man sagen, an irgendeinem Punkt muss ja eigentlich Schluss sein. Irgendwann muss das doch, einmal ist zu viel sozusagen. Bei ihm war es halt nie zu viel. Es ging immer weiter. Und dann hat er irgendwann den Kontakt geknüpft zu einem Mann namens Les Wexner, ein Milliardär, der dann letztendlich seine größte Cash-Cow auch wurde. Dann hat er dessen, ja, hat er ihn beraten gewissermaßen und an ihm sehr, sehr, sehr viel Geld verdient und auch Einfluss. Also Les Wexner ist wiederum der Besitzer von Victoria's Secret. Und das ist dann auch natürlich schon der Übergang in das Metier, in dem er danach vorgegeben hat, unterwegs gewesen zu sein, nämlich irgendwie dann als inoffizieller Victoria's Secret Agent, Berater, wie man das nennen möchte, einfach ein Weg für ihn, Zugang zu Frauen, Zugang zu Mädchen zu erlangen. Und man muss sehr vorsichtig sein aus juristischen Gründen, wenn man über all das spricht, weil man natürlich jetzt Wexner selbst kein Fehlverhalten bislang nachweisen konnte im strafrechtlichen Sinne. Und gleichwohl sieht man eben, dass er einfach jemand war, der Epstein sehr viel ermöglicht zu haben scheint im Zuge von dessen Karriere, die natürlich dann auch dazu geführt hat, dass er einfach die Möglichkeit hatte, diese Taten so lange zu begehen.
Also Sie haben ja jetzt schon gerade angesprochen, wie quasi der Beginn dann war. Also im Prinzip mit diesen Investmenttätigkeiten fangen ja auch diese Fights an und dieses Netzwerk, dieses Parallelnetzwerk, wie es manche nennen. Kann man jetzt genau beschreiben, nach dem, was man bisher weiß, wie er dieses Netzwerk aufgebaut hat? Also im Intro war ja Interview zu hören mit einem betroffenen Mädchen, ich glaube 15 Jahre alt war es, was dann gefragt worden ist, dass es anfangs eben angefragt worden ist als Model letztlich oder als zukünftiges Model und dann mit ihm quasi in Kontakt kam und es sich dann so langsam gesteigert hat von zeig dich mal bis hin zieh dich mal aus und dann mache immer mehr und die Bezahlung gestiegen ist. Kann man irgendwie nachzeichnen, wie sich das entwickelt hat, dieses Parallelnetzwerk, dieser Handel letztlich mit jungen Frauen?
Naja, also man hat beispielsweise Protokolle aus Vernehmungen und dergleichen und da gibt's dann auch Schilderungen aus der Zeit, wann war das, vermutlich in Nullerjahren dürfte das gewesen sein, wie dann irgendwelche Mädchen zu ihm nach Hause in Palm Beach kamen und ihn dann massieren sollten und es im Zuge dessen zum sexuellen Missbrauch kam und sie dafür dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, $200 auf die Hand bekommen haben und beim nächsten Mal bitte noch weitere mitbringen sollten und die dann gewissermaßen auch in so eine Abhängigkeit vielleicht getrieben wurden, dadurch, dass sie sich dann selbst, dadurch, dass sie dann eben andere Mädchen noch mitgebracht haben, die sie dann auch dem zugeführt haben, in eine Schuld begeben haben, kann man sagen. Also da gibt es Schilderungen, die in die Richtung gehen. Natürlich ist Schuld in dem Moment, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber das ist natürlich dann was tatsächliche Opfer davon abhält, dann selbst tätig zu werden, wenn sie verstehen irgendwann, was hier eigentlich passiert. Und er hat es halt verstanden, dann Leute auch sehr schnell einfach zu vermeintlichen Komplizinnen zu machen, würde ich sagen. Und was die Models angeht, das war natürlich für Epstein einfach ein Weg, Zugang zu schönen Frauen und Mädchen zu finden und irgendwie dann auch zu halten, würde ich mal sagen. Er hatte da beispielsweise eben Wexner auf der einen Seite mit Victoria's Secret als deren Vertreter, eher ob er es jetzt war oder nicht, immer wieder aufgetreten zu sein scheint, jedenfalls laut Schilderungen. Und da gab es beispielsweise einen Fall, den meine Kollegin Sophia Baumann recherchiert hat, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, der ist im Spiegel im ZDF erschienen. Da haben zwei Frauen, damals Mädchen aus Deutschland, die waren 16 und 18, im Jahr 2006, also das haben sie ihr dann erzählt, im Jahr 2006, als sie im Sommer in Manhattan waren, wurden sie beim Frühstück angesprochen von einer Frau, die sie dann letztendlich Jeffrey Epstein vorgestellt hat, bei ihm zu Hause in seinem Townhouse, wo sie dann auch so einen Model Walk vorführen sollten. Und er hat ihnen dann wohl gewissermaßen in Aussicht gestellt, sie könnten ja Modeljobs und dergleichen kriegen, von ihm eine Art Karriere sozusagen in Aussicht gestellt und letztendlich, wie soll man sagen, diese Versprechen gemacht, mit denen man natürlich erst recht junge Menschen auf eine Art und Weise auch ködern kann. Und sowas fängt natürlich nicht an mit sexuellem Missbrauch, sowas fängt an mit einer Perspektive, die er denen vermeintlich geboten hat. Und dadurch bekommt er eben diesen Zugang. Und das ist was wir jedenfalls auch beim Sichten der Akten gesehen haben.
Interessant ist ja, dass dieses Netzwerk sich entwickelt hatte und dann das erste Mal 2008 ja so ein bisschen auch juristisch in den Fokus rückte. Wir brauchen jetzt über diesen komischen Deal, der da gesprochen worden ist, das kann man überall nachlesen. Braucht man nicht weiter sprechen, der ja deutlich merkwürdig war, weil er im Prinzip ja er und alle Beteiligten da im Prinzip ja für alle zukünftigen, also für alle geschehenen Taten im Prinzip schon in dem Sinne abgegolten waren. Interessant ist aber als Frage so ein bisschen, die man sich ja stellen kann, Das ist ja als Urteil erstmal deshalb merkwürdig, weil, weil es ja wenig von dem erfasst, was bis dahin schon irgendwie bekannt war. Wenn man auch Äußerungen von manchen Politikern aus der Zeit auch hören schenken mag. Deshalb ist die Frage so ein bisschen, hat das Netzwerk aus Ihrer Sicht ihn damals, 2008, schon so weit geschützt? Besonders der Name Trump fällt ja da immer wieder in dem Kontext. Würden Sie sagen, dass da dieses Netzwerk ihm bereits geholfen hat und das letztlich ja auch zu diesem Urteil geführt hat, was er ihm und allen Mittätern im Prinzip ja Straffreiheit im weitesten Sinne garantiert hat im Kontext des Urteils?
Also so genau sagen kann ich das nicht. Was man vermutlich spekulieren kann, ist, dass jemand, der nicht über dieses Netzwerk verfügt hat oder hätte und nicht über diese finanziellen Möglichkeiten verfügt hätte, vermutlich nicht Zugang zu einem so renommierten Anwaltsteam gehabt hätte vermutlich anders geendet hätte. Also letztendlich hat Epstein 2008 dann ja gestanden, dass er eine Minderjährige zur Prostitution angeworben hat. Unter anderem, also das war einer der Tatvorwürfe, die er dann zugegeben musste. Und dafür hat er dann 18 Monate Gefängnis bekommen. Aber tatsächlich auch nicht so, dass er durchgängig dann in Haftanstalt sein musste, sondern er konnte dann zeitweise raus seiner, in Anführungszeichen, Arbeit nachgehen. Und das ist was natürlich in keinem Verhältnis steht zur Schwere der Vorwürfe, die bereits damals prinzipiell bekannt waren. Und zu diesem Deal kommt noch dazu, den die damals geschlossen haben, dass, wie dann später auch ein US-Bundesgericht befunden hat, es da ja in dem Sinne Unregelmäßigkeiten gab, als dass beispielsweise Epsteins Opfer nicht angehört wurden in dem Maße, in dem das hätte der Fall sein müssen, sondern tatsächlich dann auch die Justiz, die Strafverfolgungsbehörden hinter verschlossenen Türen mit Epsteins Anwälten ausgehandelt haben, wie dieses Abkommen aussehen soll. Und das ist natürlich dann auch das, worüber er gewissermaßen später gestolpert ist, einfach weil dieser Deal zu gut war, um wahr zu sein, würde ich jetzt mal sagen.
Ich habe ja schon gesagt, da an erster Stelle, also an erster Stelle nicht, aber auch an zentraler Stelle taucht da Trump tatsächlich das erste Mal auf, in verschiedener Art und Weise aus meiner Sicht. Einerseits, weil er sich von ihm irgendwie distanziert, also er sagt ja so Zitat, jeder wusste, was Jeffrey macht und das war uns allen bekannt. Und gleichzeitig war ja der spätere Sicherheitsberater von Trump in diesem Verfahren mit beteiligt. Jetzt ist ja für Trump diese Epstein-Files sowieso von größtem Interesse, weil er sie lange Zeit ja blockiert hat oder sie nicht freigeben wollte, obwohl es eine große Forderung seiner eigenen Partei oder großen Teile seiner eigenen Partei war. Und gleichzeitig stellt er sich ja dar, als wenn diese Files am Ende ergeben haben, dass er ein komplett unschuldiger Mann ist und da nichts gemacht hat, außer dass er vor ihm gewarnt hat, vor Jeffrey Epstein. Deshalb die Frage an Sie, würden Sie sagen, dass, wie würden Sie diese Rolle von Trump beschreiben? Was ist bisher aus den Files, die analysiert worden sind, bekannt? Und ist es tatsächlich dieses diffuse Bild, was sich für mich so ein bisschen erscheint?
Ich glaube, das war der Arbeitsminister, also Trumps Arbeitsminister, der damals als Staatsanwalt involviert war in das Verfahren. Und dann eben 2019, als dann das Urteil des Bundesgerichts kam, letztendlich auch zurücktreten musste, als er in der Miami Herald neue Recherchen angestrebt hat, wo er einfach nicht mehr haltbar war. Trumps Rolle in all dem, es ist sehr kompliziert, weil auf eine Art und Weise, also Trump selbst hat die Epstein-Files wiederholt zum Thema gemacht, er hat damit Wahlkampf gemacht, ihre Veröffentlichung selbst aktiv gefordert. Als er dann gewählt wurde zum zweiten Mal, wollte er die Files nicht mehr veröffentlicht wissen. Und dann hat auch seine eigene Basis und Angehörige seiner eigenen Partei haben ihn dann gewissermaßen gezwungen, es doch zu tun, was letztendlich dazu geführt hat, dass diese Files dann veröffentlicht wurden. Was man darin findet, ist bislang nicht so, dass man ihm in irgendeiner Form strafrechtlich relevantes Verhalten oder so nachsagen kann. Es gibt Anzeichen, dass er in Epsteins Chat unterwegs gewesen sein könnte, mehr als bislang bekannt, solche Sachen eben. Es gibt gewisserweise auch, sagen wir mal, unglückliches Vorgehen mindestens bei der Veröffentlichungspraxis mit Dokumenten, die in irgendeiner Form was mit Trump zu tun haben. Und um mal ein Beispiel zu nennen, bereits im Dezember, als die ersten Files veröffentlicht werden mussten, gab es so ein Foto aus Epsteins Townhouse, da hat man dann ja, so eine Kommode gesehen mit einer Schublade. Und in dieser Schublade drin lagen Fotos mit diversen Prominenten, also Epstein und diverse Prominente. Und ein Foto hat Donald Trump gezeigt, zusammen mit irgendwelchen Frauen im Bikini. Und dieses Foto, wir hatten damals diesen Datensatz runtergeladen und haben einfach dann aus journalistischer Neugier sozusagen ihn später noch ein zweites Mal runtergeladen und nochmal geschaut, hat sich der Datensatz verändert? So hat man gesehen, dieser Datensatz hatte sich verändert. Dieses Foto war nämlich verschwunden zwischenzeitlich. Das hat das US-Justizministerium gelöscht. Später wurde das dann abgetan, dass es um Opferschutz gegangen sei, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht haben die wirklich überprüft, wer diese Frauen sind, ob es irgendwelche Anzeichen geben könnte, dass es Opfer sind, dass sie was vergessen haben. Aber es ist natürlich, sagen wir mal, mindestens ein unglückliches Händchen, wenn dann sowas wieder verschwindet. Und in der zweiten großen Tranche dann Ende Januar gab es Hinweise in den Dokumenten, die amerikanische Journalistinnen und Journalisten gefunden hatten, dass es Vernehmungsprotokolle gab von Hinweisen, also zu Hinweisen darauf, dass auch Trump Straftaten vorgeworfen wurden und dass diese Protokolle eben fehlen. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das dann ausging. Ich glaube, die wurden dann gewissermaßen nachgereicht. Die waren dann, naja, vergessen worden oder so. Aber es lässt sich schwer ein klares Bild machen aus dem, was man bisher gesehen hat. Am Ende sind die Epstein-Files natürlich auch so, dass man hat natürlich auf eine Art und Weise vielleicht beinahe erwartet, aufgrund des seltsamen Vorgehens Trumps, dass man jetzt in dem Moment, in dem sie veröffentlicht werden würden, Signifikantes zu ihm findet. Gleichwohl kann es sein, dass allein das, was jetzt gefunden wurde, bereits ihm gewissermaßen zu viel war und er nicht wollte, dass das auftaucht, weil es natürlich nicht gut aussieht. Weil natürlich klar ist, dass es eine Verbindung gab zwischen denen. Es gibt ja auch widersprüchliche Aussagen dazu, inwiefern er Bescheid wusste, was Epstein getan hat. Also beispielsweise gab es ich glaube, das war der Sheriff von Palm Beach, der gesagt hat, dass Trump ihm schon vor vielen Jahren gesagt habe, in gewissermaßen vor Epstein gewarnt habe. Und Trump hat aber später wiederum öffentlich gesagt, dass er von all dem nichts gewusst habe, so ungefähr. Am Ende bleibt ein sehr diffuses Bild von Donald Trump. Da kommt man nicht drum rum.
Vielleicht mal als Nachfrage. Ich bin mir halt nicht sicher, wie sicher diese Recherche ist, aber es gab doch im Zuge der Enthüllungen eine Behauptung, ich finde leider die Quelle nicht mehr, von einer jungen Frau, die sich bei der Polizei gemeldet hat und behauptet hätte, Donald Trump hätte sie vergewaltigt oder mit ihr zumindest irgendwie irgendeiner Form sexuellen Kontakt gehabt, den sie nicht wollte. Und dieser Fall sei nicht nachvollzogen worden. Ist das im Zuge dieser Epstein-Files rausgekommen oder ist es noch eine weitere Recherche, die da parallel lief?
Ich bin nicht sicher, auf welchen Fall Sie genau anspielen, aber es klingt ein bisschen wie der Fall mit den Dokumenten, die zunächst gefehlt haben und dann wohl nachgereicht wurden. Und ja, also zur Wahrheit gehört, dass in diesen Epstein-Files, wie sie veröffentlicht wurden, sehr, sehr viele Dinge drin sind, die als jemand, der mitunter auch sehr seltsame Hinweise bekommt, wo irgendjemand sagt, mir ist dies und jenes passiert, ihr müsst denen unbedingt nachgehen, bis hin zu, der Verfassungsschutz hat mir einen Sender in den Kopf implantiert und überwacht meine Gedanken. Solche Sachen hat man halt manchmal in seinem Postfach. Solche Sachen hat übertragen auf Epstein auch das FBI in seinem Postfach gehabt, wie man jetzt sehen kann an diesen Files. Das heißt, da ist sehr viel drin, wo man ohne mehr darüber zu wissen nicht vernünftig beurteilen kann, ist da wirklich was dran oder ist es jemand, der vielleicht, jetzt mal ganz platt gesagt, auch eine Psychose haben könnte. Dazu kommt, dass dann mitunter eben diejenigen, über die wir hier reden, aus guten Gründen eigentlich geschwärzt sind oder geschwärzt sein sollten. Das heißt, man weiß dann teilweise gar nicht, von wem eigentlich dieser und jener Verdacht geäußert wurde. Wir haben jetzt nicht vorwiegend zu den USA und dem, was dort passiert ist, recherchiert. Aber das ist so der Eindruck, den ich jedenfalls aus dem, was ich gelesen habe, bekommen habe. Und deswegen ist es eben auch im Einzelnen dann mitunter sehr schwer, dem nachzugehen. Ian.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Wochen die Berichterstattung, darüber hat Herr Kabisch ja auch schon habe ich auch schon was dazu gesagt, dass es vor allem vor so 2 Monaten noch das Thema war, auch bei den Jugendlichen. Aber in der Bubble befinde ich mich ja nicht. Aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass vor allem auf Social Media so dieser große Schrei darum so ein bisschen verstummt ist. Und in dem Zusammenhang wollte ich fragen, ob das Problem, dass viele AI-generierte Bilder und gefälschte Bilder irgendwie in den Umlauf gebracht wurden von verschiedenen Instanzen, da eine Rolle spielen könnte.
Ich glaube nicht, dass es bei der Frage der öffentlichen Aufmerksamkeit eine Rolle spielt. Ich glaube, dass es, also ich meine, die Epstein-Files überfordern uns als Journalistinnen und Journalisten in gewisser Weise, einfach weil es sowas noch nie gab, dass man in Echtzeit sowas auswerten muss mit dieser Dimension, mit dieser Tragweite. Und was es überdies halt auch noch nicht gab, ist, dass all das dann gleichzeitig auch noch für die breite Allgemeinheit zugänglich gemacht wird, sodass dann eben tatsächlich Leute zu Hause sitzen und am Wochenende in Ermittlungsakten zu schwerem sexuellem Missbrauch recherchieren, als wäre das irgendein Hobby. Das ist halt alles auch so eine, wie soll man sagen, wahr gewordene True Crime Fantasie eigentlich und ein gewisser Voyeurismus, der vielleicht damit auch einhergeht. Und ich glaube, dass das ein Punkt war, der zunächst mal, sagen wir mal, bei vielen geknallt hat. Und dann wurden eben Sachen in sozialen Medien verbreitet. Irgendjemand hat irgendwas gefunden. Als Journalist findet man ja auch ganz vieles und stellt dann leider, also in Anführungszeichen leider fest, dass am Ende gar nichts dran ist und dass bereits die erste Vorrecherche sozusagen dann zeigt, dass das einfach eine Sackgasse ist, diese Spur. Aber solche Sachen wurden eben dann einfach rausgetwittert, rausgeixt, keine Ahnung, auf Instagram verbreitet, auf Reddit, wo auch immer, auf TikTok. Und da waren natürlich dann darüber hinaus auch noch irgendwelche KI-Fakes dabei, ja, die natürlich auch häufig mal, würde ich sagen, einfach dann, muss man sagen, da wurde halt damit gespielt, dass man sich schon sehr viel vorstellen konnte, wenn man von dem Fall Epstein wusste, was denn da drinstehen könnte, Sachen, die teilweise auch durchaus plausibel erscheinen mögen. Der Unterschied zu anderen Fällen, denen auch vielleicht sogar glaubwürdige KI-Fakes verbreitet werden, ist, würde ich sagen, der, dass man im Zweifel zumindest aus journalistischer Sicht sehr vieles nachprüfen kann, einfach dadurch, dass es eben diese Files ja gibt, die eben durchsuchbar sind, prinzipiell. Das heißt, man kann sich zumindest die Mühe machen, nachzugucken. Der zweite Punkt mit der Aufmerksamkeit, die natürlich stark nachgelassen hat, da gibt es verschiedene Erklärungen, die ich für plausibel halte. Die eine ist die, dass natürlich dann beispielsweise mit dem Angriff auf den Iran ein anderes Thema die Weltpolitik ja, beschäftigt hat, natürlich auch mit schweren wirtschaftlichen Folgen, das heißt für diejenigen, die sich vielleicht nicht für Nahost, den Iran, wie auch immer interessieren, die haben dann vielleicht gemerkt, dass das Benzin teurer wird oder so. Und da war eben das auf eine Art und Weise dann das Thema. Gut, aus unserer Sicht ist dann vielleicht irgendwann noch ein Wal gestrandet, solche Sachen. Und das sind dann eben manchmal Dinge, die auch irgendwie absurd in Anbetracht der Tragweite wirken mögen, wenn man das mal vergleicht, die aber einfach auch Aufmerksamkeit binden. Und so ein Nachrichtenzyklus, so ein Aufmerksamkeitszyklus ist dann eben nicht so wahnsinnig lange. Und ich glaube, dass immer noch vieles in diesen Files drinstecken mag. Ich glaube, dass sehr viel, was gewissermaßen oben lag, was leichter zu finden war, jetzt berichtet sein könnte. Ich glaube einfach, dass dann in irgendeinem Punkt auch so eine Sättigung vielleicht eingetreten ist und die Öffentlichkeit in Anführungszeichen bereit war, zu anderen Themen voranzuschreiten.
Wir haben jetzt ein bisschen mit der Fall Donald Trump ganz kurz, ich habe es mal recherchiert oder anrecherchiert tatsächlich. Es geht um den Fall eines Mädchen in den 80er Jahren, das als Babysitterin in diesem Ferienresort gearbeitet hat. Und es hat sich ja damals gemeldet und gesagt, es wurde missbraucht von Jeffrey Epstein und Donald Trump. Sie ist dann nach dieser Meldung ermordet worden oder ist gestorben, um es korrekt zu nennen. Auf den Fall bezieht sich das quasi meine Frage von vorhin. Aber jetzt mal jenseits von Donald Trump, da haben Sie ja gerade richtig gesagt, da ist die Lage sehr kompliziert. Ich glaube, der bekannteste Fall jetzt von der Aufdeckung, der am größten Boom gezogen hat, war der Fall von Prince Edward. Glaube ich, alle mitbekommen.
Andrew.
Andrew, der alle seine Ämter letztlich verloren hat. Das ist jetzt etwas, was sehr medial auch deutlich geworden ist, weil, glaube ich, auch die Belege, die man da gefunden hat, sowohl in den Bildern als auch in allen anderen ziemlich breit waren. Würden Sie denn sagen, es gibt noch weitere große, bekannte Personen, bekannte Fälle, die man noch nennen müsste, wo man zumindest Bezüge herstellen konnte? Oder ist er wirklich der größte Name, der da irgendwie diskutiert worden ist, auch medial?
Die Frage ist natürlich immer, was man wem wie anlasten kann. Also Andrew Windsor Mountbatten, wie er jetzt hier nur noch heißt, ist letztendlich sogar festgenommen worden in Großbritannien, allerdings eben nicht im Zusammenhang mit den Vorwürfen, die schon über Jahre bekannt waren, die er ja bestreitet, sondern im Zusammenhang mit der Weitergabe von Informationen, vertraulichen Informationen aus seiner Zeit als, Sondergesandter für Handel. Und in dem Zusammenhang soll er eben Informationen, beziehungsweise das konnte man jetzt aus diesem Fall rauslesen, dass es dem Anschein nach so war, Informationen weitergegeben haben an Jeffrey Epstein, unter anderem über Investitionsmöglichkeiten in Afghanistan, im Zusammenhang mit Rohstoffen war das, meine ich, und dann noch zu einer Asienreise. Und Epstein ist natürlich jemand, der sein Geld durch Investitionen auch verdient hat. Und wenn man dann natürlich gewissermaßen weiß, wo irgendwas sein könnte, dass man sein Geld stecken könnte, dann hat das natürlich dann auch eine Konnotation von Insiderhandel oder so. Also wer weiß, ich bin nicht mehr ganz sicher, was noch hinten dran hing. Aber das war der Zusammenhang, in dem letztendlich Andrew belangt werden konnte. Und das macht es relativ einfach. Gleichzeitig gab es von ihm, bei ihm die schweren Vorwürfe, die Virginia Giuffre, die er inzwischen gestorben ist, vorgebracht hatte, die gesagt hat, er hat sie vergewaltigt, als sie minderjährig war, und zwar mehrfach. Und da gibt es eben auch dieses Foto in den Akten, in dem eine Person geschwärzt ist, die auf dem Boden liegt, und er kniet da so seltsam daneben, sitzt da so seltsam daneben und hat, glaube ich, noch seine Hand auf dem Bauch dieser weiblichen Person. Und das sind natürlich Sachen, die sehr, sehr schlecht aussehen, die ihn natürlich aber irgendwie auch auf eine Art und Weise in so ein Rampenlicht rücken. Und im Zusammenhang mit den Vorwürfen, die jetzt strafrechtlich relevant sein könnten, im Zusammenhang mit den Vorwürfen, die Virginia Giuffre vor Jahren bereits gemacht hat, die dann aber nicht zu irgendeinem strafrechtlichen Urteil oder so geführt haben, ist er natürlich vielleicht derjenige, der da schon exponiert ist. Darüber hinaus wird es deutlich schwieriger. Und deswegen würde ich mal sagen, dass er schon auf eine Art und Weise da alleine dasteht in dieser Situation.
Das habe ich fast erwartet, dass Sie das sagen, weil ich auch bei allem, was ich so gefunden habe, immer nur so einzelne Namen und nichts irgendwie Größeres. Man hätte sich ja vorstellen können, dass es noch weitere Personen gibt, aber die Verbindung fehlt natürlich so ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was aktuell noch das Problem ist, oder?
Was ich vielleicht einwerfen kann, ist, es gibt natürlich viele, sagen wir mal, eklige E-Mails. Und wenn ich jetzt weiterreden würde, käme man vermutlich in einen Bereich, indem ich nicht genügend hätte, um das, wofür man mich dann juristisch nachher angreifen könnte, in einem medienrechtlichen Verfahren ausreichend zu belegen. Vielleicht mag dieser Punkt dann irgendwann der Fall sein. Vermutlich bin dann auch nicht ich das, der das vorbringt, sondern jemand anders. Aber deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig, mich da irgendwie aus dem Fenster zu lehnen und jetzt irgendwie da zu plaudern, wer noch dies und jenes gesagt oder getan haben könnte.
Aber zumindest, also wenn wir schon an der Stelle sind, ich glaube, Sie können zumindest eine Sache können Sie machen und zumindest mal ganz kurz nennen, ohne jetzt im Detail zu sagen, was Sie da geschrieben haben. Aber so ganz grob, weil Sie haben von ekligen E-Mails gesprochen, geht es dann darum, wie die beschreiben, wie die mit den jungen Frauen umgegangen sind, oder was war grob der Inhalt des Ganzen? Ich glaube, das kann man durchaus nennen, weil man kann es ja selber recherchieren, wenn man es möchte.
Naja, da gab es dann beispielsweise einen Austausch, ich glaube, das waren entweder SMS oder Skype-Nachrichten, ich bin nicht mehr ganz sicher, mit dem, ich meine, damaligen sogar noch slowakischen Außenminister Miroslav Lajčák. Und da hat Epstein dann die Frauen als Russlands bestes Exportgut bezeichnet, Saudi-Arabien hat Öl, Moskau hat Mädchen, und dann haben sie angefangen zu witzeln, auch über Sergej Lavrov, den russischen Außenminister und so weiter, und sexualisiert, so seltsam sexualisiert einfach sich ausgetauscht. Und sagen wir mal, das war alles zu einem Zeitpunkt, bei dem bereits lange bekannt war, wer Epstein ist, was er prinzipiell zumindest mal gestanden hat und was ihm darüber hinaus noch vorgeworfen wurde. Und diejenigen, die danach so einen sexualisierten Austausch mit ihm gepflegt haben, die, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, könnten unter Umständen schon gewusst haben, welche Vorlieben Jeffrey Epstein hat, der ja bis zu seinem Tod eigentlich auch im Prinzip das, was er getan hat, dahingehend verteidigt bzw. verklärt hat, dass er der Meinung war, dass das im Prinzip legal sein sollte, mit minderjährigen Frauen zu schlafen, was dann halt aus juristischer Sicht gegebenenfalls Vergewaltigung war.
Hans.
Ja, meine Frage geht in die ähnliche Richtung. Das, was aus den Files, E-Mails oder anderen Notizen ablesbar war oder ist, deutet das hin auf eine Art von, wie soll ich das sagen, Hypersexualisierung von Menschen, die in unterschiedlicher Weise gesellschaftlich einflussreiche oder auch Machtpositionen haben. Es gibt ja in der Psychologie durchaus diese Konnotation, dass häufig Menschen, die politische oder auch ökonomische Macht haben, gleichzeitig sozusagen selber übersexualisiert sind und ich sag jetzt mal, abnorme Sexualität einfach als Teil ihrer Gesamtpersönlichkeitsstruktur haben und dann auch zum Ausdruck bringen. Ist das ein Muster, was aus der Kenntnis dieser Dokumente hervorgeht?
Ehrlich gesagt wäre mir das zu sehr fernpsychologisieren sozusagen, um dazu was zu sagen. Ein Eindruck, den ich habe auf eine Art, ist, dass Epstein wurde beschrieben als jemand, der praktisch keine Scham empfunden hat, was ja zunächst mal eher ungewöhnlich ist für jeden von uns, würde ich mal sagen, wenn man sich für Sachen schämt. Und Epstein scheint das tendenziell nicht getan zu haben, so wie er beschrieben wurde. Und ich habe das Gefühl, dass Epstein auf eine Art und Weise, so absurd das klingt, in gewisser Weise für viele Menschen, die es gewohnt sind, dass beispielsweise die Boulevardpresse jeden Schritt, den sie machen, beobachtet, beispielsweise Angehörige von Königshäusern, dass er eine Art Safe Space für die war, ein Umfeld, in dem sie sich gewissermaßen zeigen konnten, wie sie sind oder irgendwie nicht zusammenreißen mussten, weil er ihnen sinngemäß zu verstehen gegeben hat, dass sie sich bei ihm nicht verstecken müssen, auch weil er eben selbst mit seinen nennen wir es Neigungen, so offen umgegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Teil des Geheimnisses war, warum dann beispielsweise Mette Marit sich mit ihm so vertraut ausgetauscht hat.
Hans, kannst du damit, kannst du das nachvollziehen? Du guckst noch so skeptisch.
Ja, nee. Ich denke nach, wenn ich was höre. Das ist keine, Skepsis. Das sollte auch nicht die Bitte um fernpsychologische Analyse gewesen sein. Nein, die Antwort mit dem sozusagen Safe Space der Schamlosigkeit, das ist eine Antwort, mit der ich relativ gut leben kann, weil wofür schämt man sich denn? Oder wofür möchte man sich nicht schämen müssen? Das ist dann eben doch häufig, hat das etwas mit sexueller Konnotation zu tun. Also dieser Schluss oder diese Verbindung liegt nahe. Ich hätte eine zweite Frage. Welche Rolle spielte Ghislaine Maxwell sozusagen im nicht nur einfach im Imperium, sondern im Funktionsmechanismus des Epstein-Netzwerks?
Also, man kann sicher sagen, eine sehr große Rolle, für die sie jetzt auch, ich glaube, 20 Jahre Haft bekommen hat. Maxwell war auf eine Art und Weise seine engste Vertraute über viele Jahre hinweg. Ich glaube, in den 90er Jahren hat eine Beziehung zwischen den beiden begonnen und selbst als sie dann nicht mehr in dem Sinne liiert waren, war sie eben immer noch seine Vertraute, hatten immer noch ein enges Verhältnis. Und Maxwell ist auf eine Art, also zum einen wurde sie ja verurteilt, deshalb, weil sie eben Frauen und Mädchen rekrutiert hat für ihn. Und natürlich auf der anderen Seite hat sie auch Zugänge geschaffen für Epstein. Also beispielsweise, um dann nochmal auf Andrew Mountbatten-Windsor zu sprechen zu kommen, Ghislaine Maxwell stammt aus Großbritannien. Sie ist die Tochter eines Medienmoguls, der dort zum Ende seines Lebens hin in Ungnade gefallen ist, im Zusammenhang mit, ich glaube, Veruntreuung von Geldern war das letztendlich, und sich dann mutmaßlich das Leben genommen hat. Aber sie kommt letztendlich aus der britischen High Society und verfügt eben dann über die entsprechenden Kontakte, weil sie ist eben dort aufgewachsen. Und sie soll eben, wie ich das richtig im Kopf habe, auch diesen Kontakt zu Andrew damals hergestellt haben. Und man findet auch zahlreiche E-Mails in diesen Files, die sie mit einer Person ausgetauscht hat, bei der es sich um Andrew handeln könnte. Handeln könnte, sage ich jetzt deshalb, weil sich diese Person absurderweise The Invisible Man nennt. Dann aber teilweise im Zuge dieser E-Mail-Konversation wieder, ich glaube, als Andrew angesprochen wird oder als Andrew referenziert wird. Also ist auch ein bisschen schräg, dass das so gehandhabt wurde. Aber ja, es gab eben diesen Austausch, und das ist die Rolle von Ghislaine Maxwell.
Vielleicht um so langsam zum Schluss, was diese Fragen zu kommen und dann gemeinsam in die Diskussion zu gehen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Sie haben vorhin gerade gesagt, dass das so ein bisschen Safe-Space-Charakter hatte und man sich da so ein bisschen in seine vielleicht perversen oder wie auch immer, auf alle Fälle perversen Vorstellungen zurückgezogen hat. Gleichzeitig war das ja nicht wirklich safe, denn scheinbar, wenn man den Aussagen Glauben schenken mag, wussten es ja eigentlich alle so. Also jedenfalls die Elite untereinander war sich dessen relativ bewusst. Dazu passend ist ja dann auch, dass 2019 Epstein dann für Menschenhandel letztlich oder Sexhandel verurteilt wurde. Auch hier ist aber interessant, und da sind die FBI-Akten ja alle öffentlich zugänglich, das kann man ja nachlesen, dass es da eine ganze Reihe von Beschuldigten gab und auch von Opfern von ihnen gab, die gar nicht mehr angehört worden sind. Also man hat gar nicht das ganze Ausmaß sich angeschaut. Deshalb die Frage vielleicht, dieses Netzwerk war ja sehr an sich geschlossen und sehr geschützt und gleichzeitig gab es dieses Urteil. Würden Sie denn sagen, dass dieses Urteil in Epstein 2019 so ein bisschen eine Art Auslieferung war, so ein bisschen so, wir nehmen jetzt einen, schieben einen nach vorne, weil wir uns nicht mehr schützen konnten? Oder wie kann man dieses Urteil, was ja dann trotzdem auf der anderen Seite wieder nicht so groß und so stark ausgefallen ist, wie es eigentlich sollte, einschätzen? Wie ist quasi Ihre Bewertung dieses Urteils, mit dem er ins Gefängnis kommt, wo er endgültig ja dann auch stirbt?
2019 oder 2008?
Das 2019er Urteil war das, was das zweite war, ne? Also da, wo es entsprechend für Menschenhandel angeklagt worden ist.
Also 2019 kam es letztendlich nach meinem Verständnis zu keinem Urteil in dem Sinne, sondern es kam zu einer Anklage, beziehungsweise er wurde festgenommen, dann wurde er angeklagt und einen Monat später ungefähr wurde er tot in seiner Zelle gefunden. Das heißt, es wäre davon auszugehen gewesen, es wäre es zu einem Verfahren gekommen, zu einem richtigen Prozess, dass sehr vieles im Zuge dieses Prozesses natürlich dann auch vom Gericht verhandelt wurde, weil die Ausgangslage eine andere war. Auf eine Art und Weise gab es einfach sehr viel mediale Berichterstattung, die dann stattgefunden hat vor Epsteins Festnahme 2019. Und das bedeutet, dass eben auch die Öffentlichkeit da ganz anders drauf geschaut hätte, denke ich mal, wenn es zu einem Verfahren gekommen wäre.
Jetzt hat das Verfahren ja zwar nicht stattgefunden, aber die Frage ist ja trotzdem, die ich mir vor allen Dingen stelle, ist A, wenn es so ein geschützter Safe Space war, warum kam es dann trotzdem dazu? Erstens. Und zweitens, gibt es nicht trotzdem immer noch diese Tendenzen, die man anhand dieser Ermittlungen sich anschauen kann, dass da immer noch wahnsinnig viel eben nicht stattgefunden hat, weil viele nicht gehört worden sind, mit vielen nicht gesprochen worden ist. Dazu passend am Anfang dieser Kongresssitzung konnte man ja hören, da konnte man wunderbar nachhören, wie der demokratische Senator sagt, hinter mir sitzen ganz, ganz viele Opfer von Epstein, bitte stehen Sie alle mal auf, die noch nie mit dem FBI gesprochen haben. Alle stehen Sie auf. So, um quasi zu demonstrieren, dass es trotz dessen, dass es ja irgendwie öffentlich geworden ist, auch wieder nicht öffentlich war, weil wieder Teile nicht verhandelt worden sind. Deshalb eine Frage zum Schluss so ein bisschen, wie schätzen Sie das quasi ein? War das jetzt so die Loslösung von ihnen, das Auslagern, oder war das so ein bisschen, wie ich das so wahrnehme, wie jetzt schieben wir ihn zwar vor, aber auch wenn er jetzt gestorben ist, über die Gründe brauchen wir jetzt ja nicht sprechen und die Verschwörung darum, so ein bisschen halbgar, so mein Gefühl irgendwie.
Es ist mit Sicherheit halbgar, wie das geendet hat. Also aus US-Sicht scheinen die Ermittlungen jetzt ja am Ende zu sein. Es hieß mit der Veröffentlichung der Akten, es seien keine weiteren geplant. Und dahingehend könnte man jetzt natürlich mal vielleicht ein bisschen naiv davon ausgehen, dass alles, was man hätte tun können, ausermittelt ist. Das ist natürlich aber auch so, dass das erstens vermutlich nicht der Fall ist und zweitens natürlich dann auch mit dem Tod des Beschuldigten so ein Strafverfahren aus natürlichen Gründen einfach zu seinem Ende auch kommt. Es gibt noch einen parallelen Fall gewissermaßen, nämlich einen weiteren Epstein, dagegen Epstein vertrauten Jean-Luc Brunel, einen französischen Modeagenten, Modelagenten, mit dem er gemeinsame Sache gemacht hat, dahingehend, dass er viel Geld in die Firma dieses Modelagenten gesteckt hat. Und dann gab's später auch Vorwürfe, dass der auch teilweise beteiligt gewesen sein soll, als es darum ging, ihm gewissermaßen Mädchen regelrecht zuzuführen, sie zu rekrutieren und dann dazu zu bringen, dass sie bei ihm landen, so ungefähr. Und letztendlich wurde auch Jean-Luc Brunel festgenommen wegen einer Sexualstraftat, also wegen des Vorwurfs einer Sexualstraftat, und wurde dann auch tot in seiner Zelle gefunden. Gleiches Problem letztendlich. Und dann bleibt man eben bei Ghislaine Maxwell, die natürlich weiterhin lebt. Und das wurde dahingehend ausermittelt, dass es immerhin zu einer Verurteilung von 20 Jahren geführt hat, was jetzt auch nicht nichts ist.
Ja, es ist nichts nichts, aber wahrscheinlich ist es im Kontext alledem, was wir gehört haben, auch schwierig. Hans?
Ja, die Frage, die sich mir stellt, die Sie vermutlich gar nicht konkret beantworten können, aber trotzdem, kann man oder darf man davon ausgehen, dass das Epstein-Netzwerk singulär war? Oder müssen wir davon ausgehen, dass solche Strukturen, wenn das im Falle Epstein sich sozusagen hat machen lassen unter den gesellschaftlichen Bedingungen, die wir haben, müssen wir davon ausgehen, dass es in anderer Weise ähnliche Formen von, das ist ja organisierter sexueller Missbrauch am Ende. Wir haben schon drüber diskutiert, in Deutschland der Fall Colin Fernandes, da gibt es mindestens auf der Ebene des Missbrauchs und der Menschenverachtung Strukturparallelen. Gibt es irgendwelche Hinweise, aus denen heraus der investigative Journalist sagen würde, es würde mich wundern, wenn das singulär wäre.
Also ist das vielleicht ähnlich in dem Sinne zum Fall Colin Fernandes, dass der Fall in seiner spezifischen Ausgestaltung natürlich dann auch sehr spezifisch ist. Das heißt, das, was man vielleicht findet, wäre nicht eins zu eins ein Abziehbild davon. Aber das, was dem Ganzen strukturell zugrunde liegt, würde man natürlich mit Sicherheit vielfach finden und wird man mit Sicherheit auch noch vielfach finden. Die Frage ist, ob es dann solche Ausmaße hat wie bei Epstein letztendlich. Also auch da kann man ja sagen, im Prinzip war über viele Jahre hinweg bekannt, was er getan hat, kann man sagen. Es wäre gar kein Geheimnis, er wurde nur nicht vernünftig strafrechtlich belangt. Und die anderen Fälle, bei denen Vorwürfe bekannt sind, dieser Schwere, dieser Zahl, aber nichts passiert, die sind mir zumindest gerade nicht geläufig.
Also es gibt eine Strukturparallele für mich zu MeToo, zu Weinstein. Auch da war allgemein bekannt, wie er gearbeitet hat. Und auch das war massiver und massenhafter sexueller Missbrauch. Es war mindestens in der Branche bekannt und es wurde aber auch totgeschwiegen, wenn man so will. Also mich interessieren diese Strukturen, ohne dass sie, das ist schon klar, eins zu eins übertragbar wären. Aber das für mich Interessante und auch Relevante sind Strukturen von Gesellschaft, von Moral, von Herrschaft, von Unterdrückung, die solche Inhalte haben. Das ist der Punkt, der mich innerlich sozusagen sehr beschäftigt.
Ich denke, der Fall Weinstein taugt auch deshalb eher als Colleen Fernandes. Jetzt würden wir hier eigentlich auch Täter und Opfer irgendwie so ein bisschen vermischen. Aber der Fall Weinstein taugt deshalb wahrscheinlich besser als Vergleich, weil es eben auch sehr um Macht und Abhängigkeiten, die daraus resultiert, geht. Also ich meine, auch Epstein hat es vermocht, seine Opfer teilweise sogar zu Komplizen zu machen. Das heißt, er hat Frauen sexuell missbraucht, Mädchen sexuell missbraucht und dann darüber hinaus irgendwie noch so weit instrumentalisiert, dass ihm einfach noch weitere Personen, durch die dann zugeführt wurden, beziehungsweise er hat sie teilweise dann halt auch in finanzielle Abhängigkeiten getrieben. Es gibt so eine ganze Reihe von Personen, wo ich nicht weiß, wie alt sie am Ende sind, aber nach seiner ursprünglichen, ja, nach seinem Geständnis und seiner Haftstrafe habe ich das Gefühl, er hat gewissermaßen versucht, das Risiko ein bisschen zu minimieren, in dem Sinne, dass er dann sehr viel verkehrt hat mit Frauen, die osteuropäisch, aus Russland beispielsweise, zu sein scheinen. Da gibt es dann beispielsweise E-Mails, wie denen Flüge gebucht werden, wie sie regelrecht angeliefert werden, wie Ware, könnte man jetzt mal da interpretieren. Teilweise dann auch E-Mails zu seinem Umgang mit denen oder wie er über sie gegenüber Dritten spricht, sehr, sehr geringschätzig. Also als hätte er sie sich da sozusagen kommen lassen wie irgendwas, was man bei Amazon bestellt. Und da ist es natürlich trotzdem so, dass man aus diesen E-Mails dann auch rauslesen kann, dass er beispielsweise deren Lebensstil mitunter finanziert zu haben scheint. Das heißt, man weiß nicht so genau, was er mit denen gemacht hat. Man weiß, was ihm zuzutrauen wäre. Man kann sich vorstellen, dass es auch dort zu sexuellem Missbrauch gekommen ist. Und trotzdem waren sie vielleicht in einer Situation, in der sie dann auch an anderer Stelle wieder davon profitiert haben, weil so Machtmissbrauch ja letztendlich funktioniert. Und das ist dann auch wieder der Weinstein-Teil, weil Weinstein natürlich dann auch Leuten Jobs gegeben hat dafür, dass sie sich von ihm sexuell missbrauchen lassen, vergewaltigen lassen, mit ihm schlafen. Das ist jetzt eine vermutlich eine Frage, wie er es definiert oder wie seine Opfer das definieren. Und das ist die Parallele.
Übrigens, ich finde den Vergleich zu Fernandes oder jetzt zu Ulm, in dem Fall Christian Ulm, gar nicht so weit weg. Also natürlich ist es jetzt nicht dieses netzwerkartige Große, was wir jetzt gerade gehört haben. Aber man denke mal daran, wie viele dann dargestellt haben, wie Christian Ulm in anderen Kontexten sich verhält, unter den Voraussetzungen, ob das jetzt immer alles nachher so belegbar ist, aber behauptet haben sie zumindest, ne, wenn wir jetzt wahrgenommen haben, wie ganz stark auch wieder, besonders aus konservativer Richtung, eine Verteidigungshaltung aufgebaut worden ist, ne, der Vorsatz des der Unschuldsvermutung, die ja rechtlich erstmal gilt, darüber wollen wir nicht diskutieren, aber wie die quasi auch medial aufgefahren worden ist, ist schon interessant. Insofern, das ist natürlich ein ganz, ganz kleiner Fall, den man jetzt nicht in den gleichen Maße sehen darf, aber Parallelen, würde ich sagen, gibt es da trotzdem wieder. Wir reden ja auch wieder von einem weißen Mann, auch das und viele weiße Männer, die da entsprechend beteiligt sind, auch das ist wieder interessant. Also Strukturen in ähnlicher Form, wenn noch nicht ganz so groß, zeigen sich dann doch irgendwie wieder. Und wenn es bloß die Verhältnisse Mann-Frau sind, die sich da als quasi Geschlechterverhältnisse wie reproduzieren?
Da muss man jetzt wahrscheinlich an der Stelle aus, sagen wir mal, rechtlichen Gründen dazu sagen, dass Ulm natürlich, wie soll man das formulieren? Also es werden ihm bis jetzt keine Sexualstraftaten in dem Sinne vorgeworfen. Und dahingehend muss man natürlich jetzt sehr aufpassen, dass man das nicht in einen Kontext rückt mit Fällen von Vergewaltigung. Die Sachen, die ihm vorgeworfen werden, die er zum Teil bestreitet und zum Teil bislang nicht kommentiert zu haben scheint, ich habe das nicht so genau im Kopf, die sind natürlich trotzdem höchst problematisch, aber ich habe gehört, er soll das ein oder andere Mal auch schon Anwaltsschreiben verschicken lassen haben.
Durchaus, durchaus. Was immer aus meines Erachtens natürlich die schlimmste Folge ist, dass man dann natürlich sagt, man reagiert nicht mehr, wenn der Witzanwalt, Christian Scherz um die Ecke kommt, wie ihn entsprechend Herrn Böhmermann immer nennt. Ich würde vorschlagen, wir öffnen mal die Runde so ein bisschen. Wir haben jetzt ganz viele Details gehört und so ein bisschen durch Hans schon in die Diskussion gekommen. Ich würde vielleicht alle anderen mal ins Boot holen. Wir haben jetzt ja sehr viel über dieses Netzwerk gehört, über das Netzwerk der Eliten, die sich gegenseitig schützen und so eine Art Parallelgesellschaft aufgebaut haben mit all den Folgen, die wir vielleicht angediskutiert haben gerade schon. Mich würde mal eure Position dazu interessieren. Würdet ihr sagen, es gibt dieses klassische Netzwerk, es gibt das, was wir gerade so wahrgenommen haben in dieser Art und Weise, mit all diesen Formen, in Form auch vielleicht dieser gerade genannten Parallelgesellschaft, das sich irgendwie schützt, was irgendwie vorhanden ist. Wie ist nach all dem, was wir hier so gehört haben, eure Wahrnehmung davor? Und kann man sagen, es ist so eine Art Netzwerk existent in all der Form, wie man es vielleicht hier gehört hat? Oder ist das irgendeiner Form, glaube ich, kaum bestreitbar? Aber wenn ja, wo zeigt sich das besonders, wenn wir an den Fall Andrew jetzt denken, den wir schon gehört haben, auch die entsprechenden Organisationen, die damit bei waren, die sind ja alle mit irgendwie wirksam. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass diese Parallelgesellschaft vorhanden ist. Die Frage ist dann vielmehr, wie geht man damit irgendwie um? Und da wird die Frage vielleicht an euch, ist der Umgang damit das, was man vielleicht nochmal andiskutieren müsste? Wir haben gerade schon gehört, in den USA gibt es quasi keine wirklichen Fälle, keinen wirklichen juristischen Umgang damit. Auch in Europa ist es äußerst wenig vorhanden. Also, wie nehmt ihr das wahr? Fehlt es an der Aufarbeitung? Müsste da irgendwie mehr getan werden? Wie ist da eure Wahrnehmung, wenn ihr das so hört? Ich würde vielleicht Herrn Laufer Ihnen zuerst das Wort erteilen, dann kann der Rest in der Zeit nochmal ein bisschen gucken, wie Sie damit umgehen. Wie schätzen Sie das ein? Gab es genug juristische Aufarbeitung des Ganzen?
Also, ich glaube, es wäre aus juristischer Sicht noch einiges möglich, prinzipiell. Die Frage ist, wie im Einzelnen der Weg dorthin aussehe. Jetzt mal ein Beispiel. Diese Akten, die veröffentlicht wurden, die sind natürlich in großen Teilen geschwärzt aus mal besseren und mal schlechteren Gründen. Und es ist davon auszugehen, dass wenn man diese Akten ohne diese Schwärzungen hätte, man auch nochmal Sachen drin finden könnte. Und beispielsweise hat der Fall Andrew Mountbatten-Windsor ja gezeigt, dass allein durch die Veröffentlichung dieser Akten sich bereits strafrechtlich relevante Vorwürfe ergeben könnten, die vielleicht in den USA kein Anlass zu Ermittlungen waren, dort zu nichts geführt haben, aber die dann anderswo auf der Welt vielleicht noch irgendwas nach sich ziehen könnten, nämlich dort, wo das, was die gemacht haben, vielleicht strafrechtlich relevant ist. Und so gesehen wäre es natürlich denkbar, das könnten jetzt beispielsweise ErmittlerInnen aus anderen Ländern die ungeschwärzten Akten sichten, dass sich da auch noch was finden ließe. Klar, aber die Frage ist halt, wie sähe der Weg dahin aus? Der Weg wiederum innerhalb der USA könnte natürlich sein, dass man sich nochmal die Mitverschwörerinnen und Mitverschwörer Epsteins, mutmaßliche, genauer anschaut. Da gab es wohl auch eine Liste von Namen, Leuten, die angehört werden sollten. Und letztendlich ist es dann dazu im Großen und Ganzen nicht mehr gekommen. Es blieb dann bei Ghislaine Maxwell. Und gleichzeitig scheint es eben schwer vorstellbar, dass sie die einzige Person gewesen sein soll in all den Jahren, die sich darüber hinaus noch irgendwas zu Schulden kommen lassen hat. Insofern würde ich jetzt zumindest mal allgemein sagen, klar, könnte man da aus juristischer Sicht mit Sicherheit noch mehr machen, man müsste halt wollen.
Ich würde sogar entgegenhalten, muss man es nicht sogar? Also wäre das nicht sogar aus Zeichen dessen, dass man sich vor Augen führt, es gab da dieses Netzwerk, es gab den Umgang damit und also die Wirkung, die nach außen so ein bisschen scheint, ist ja fast so, als wenn, naja, ist passiert, ja, so richtig finden wir jetzt nichts, so, naja, ist halt so. Diese Wirkung ist äußerst schwierig, wenn man sich auch noch vor Augen führt, über die Sache haben wir zwar nicht gesprochen, aber dass ja so ein bisschen hinter diesem ganzen Netzwerk sehr, sehr viel von dem sich bewegt, was diese Magerbewegung mal als Deep State formuliert hat. Das kann man alles bescheuert finden, aber dieser Grundsatz, dass da irgendwer sich verschworen hat und das den Staat quasi für sich benutzt und dann der Staat als juristischer Bereich nicht tätig wird, finde ich alleine auch aus den Gründen schwierig. Wohl wissend, dass es schwierig ist, da zu Ergebnissen zu kommen, wohl wissend, dass die entsprechenden Untersuchungen lange dauern würden. Und ja, es ist aufgrund der ganzen Datenlage auch alles unglaublich kompliziert und schwierig zu fassen. Aber ich finde, wenn man das jetzt so laufen lässt, wie man es aktuell macht, dann ist die Wirkung natürlich ziemlich fatal und ziemlich schwierig. Jedenfalls aus meiner Sicht. Ian, wie siehst du das?
Also ich würde wahrscheinlich auch eher vorsichtig formulieren, weil an sich ist die Frage schon, und hier in unserer Runde ist ja auch eher so ein bisschen gerade Zurückhaltung, würde ich sagen, an sich ist die Frage ja schon so groß, dass es schwer ist, das in zwei Sätzen jetzt zu beantworten. Und was ich mir aufgeschrieben habe, jetzt mal nur auf Donald Trump gesehen, weil es gab ja auch eine Zeit lang haben die Leute ja richtig so Billboards auch erstellt und irgendwie draufgeschrieben, ja, Donald Trump kommt öfter in den Epstein-Files vor als Harry Potter in den Harry Potter-Büchern. So. Also es gab und gibt in den USA ja schon die Stimmen, die auch, keine Ahnung, mal lauter werden, mal wieder nicht so laut sind, die Konsequenzen fordern. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist, viel Geld für zu viel Einfluss, für zu viel Macht, für zu viel auch Manipulation in diesem ganzen Land und führt auch zu viel Angst. Und was bei den Menschen natürlich auch hängen geblieben sein könnte und vor allem bei den Frauen, ist, dass Frauen verschwunden sind, nachdem sie sich geäußert haben, mutmaßlich mit strafrechtlich relevantem Hintergrund, dass den Frauen nicht geglaubt wurde und dass also die Dunkelziffern von sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen in jeder Hinsicht sowieso immer sehr hoch sind. Und der Bogen zu der Frage, die ich vorhin gestellt habe, wo Sie, Herr Laufer, ja auch gesagt haben, dass Medien wirksam natürlich auch andere Dinge in den Vordergrund gestellt wurden, beziehungsweise mehr Relevanz hatten in dem Fall, ist, dass Donald Trump schon auch dafür gesorgt hat, dass von seinem Namen abgelenkt wird. Das ist zumindest eine These, die medienwirksam formuliert wurde, dass gerade der Konflikt mit dem Iran einen sehr günstigen Zeitpunkt hat für Donald Trump. Und dementsprechend kann ich dieses schwere Gefühl, so dieses Gefühl von, okay, eigentlich müsste da doch mal was passieren, aber wo fängt man da überhaupt an? Es gibt gerade so viel auch bigger fish in the sea, schon auch so zu einer gewissen Zurückhaltung führen könnte.
Also so ein bisschen das, was man das Recht des Stärkeren wahrscheinlich so ein bisschen nennt, ne? Diese Zurückhaltung. Ich finde, es gibt von der Böll-Stiftung da einen ganz interessante Zusammenstellung. Eine Zusammenstellung so richtig ist nicht klar, was es sein soll. Ich zitiere mal einen Teil daraus, das finde ich interessant. Da geht es um die Frage, wie hat man darauf reagiert? Also, dass in Europa es einzelne Staaten gibt, in denen es Untersuchungsausschüsse gibt. Großbritannien, Norwegen, Polen und Frankreich oder sagen wir mal Sonderermittlungseinheiten nennen sie es hier, wo es entsprechend Versuche gibt, das ein bisschen für sich selber aufzudecken. Darauf wird verwiesen, wir haben schon über die Rolle von Banken gesprochen, ne, wo man nachweisen konnte, ja, dass die Entschädigungszahlungen geleistet haben, Deutsche Bank zum Beispiel, trotzdem weiterverhandelt haben. Und dann geht es aber um die USA primär, das, wie sie nennen, das Epizentrum. Und dann schreiben sie, die Tiere in den USA im Epizentrum der Verbrechen, nichts. Lediglich einige wenige Abgeordnete des Repräsentantenhauses drängen auf Aufklärung und personifizieren damit ein letztes Nanopartikelchen Hoffnung in einem durch und durch korrumpierten Gemeinwesen, das an den Urzustand nach Thomas Hobbes erinnert. Es dominiert das Recht des Stärkeren. Und das finde ich ist schon eine schwierige Darstellung, wenn man sich vor Augen führt, dass quasi diese ganzen Fälle in der Gesamtbetrachtung dann nicht die Wahrnehmung bekommen haben. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es auch medial immer unwichtiger wird. Das ist genau, wenn man dieses Netzwerkartige sich anschaut, doch äußerst kompliziert, glaube ich, insgesamt. So jedenfalls meine Wahrnehmung. Hans, wie schätzt du das denn ein? Würdest du sagen, dass man da mehr juristische Aufarbeitung bräuchte, gegebenenfalls auch in Verbindung mit einer stärkeren da medialen Darstellung, oder vertrittst du auch die These, dass es schwierig ist, wenn man den Gesamtkontext betrachtet?
Naja, schwierig heißt ja nicht, dass man nichts machen kann oder soll, nicht? Ich fand jetzt nämlich nochmal die deutsche Situation, dass die aktuelle Justizministerin Stefanie Hubig, die hat, und das fiel dann doch zeitlich zusammen mit der öffentlichen Debatte des Falles Colin Fernandes, Sie versuchen sozusagen die Instrumentarien einer strafrechtlichen Ahndung solchen Missverhaltens und solchen Missbrauchs zu schärfen. So, und das hat für mich zwei oder sogar drei Dimensionen. Die erste Dimension ist, hier kommt für mich zum Ausdruck, das unterstelle ich jetzt zwar positiv, dass es auf Seiten der politischen Institutionen ein wachsendes Problembewusstsein gibt, was ja auch nicht immer so war. Zum Zweiten hoffe ich, dass tatsächlich dann diese Instrumente, wenn sie geschärft sind, auch zum Einsatz kommen und dass das in Verbindung dieser beiden Punkte vielleicht, hopefully, dazu führt, dass überhaupt solche Missbrauchsfälle seltener auftreten. Sei es, dass potenzielle Täter Angst haben vor Strafverfolgung und Aufdeckung, oder sei es, und das würde ich mir natürlich wünschen, dass auch individuelles Bewusstsein stärker in die Richtung geht, dass Menschen sagen, das geht gar nicht, das in diese Richtung dürfen wir gar nicht denken, das dürfen wir gar nicht zulassen. Also sozusagen ein Sozialisierungsfaktor. Das ist jetzt sehr positiv, diese drei Faktoren sehe ich als eine Möglichkeit, was aber nicht heißt, dass nicht man ein Stück weit auch das Recht des Stärkeren und eben nicht die Stärke des Rechts als Realität anzusehen hat. Das ist, spielt beides parallel, glaube ich.
Hans, vielleicht nochmal an dich da die Nachfrage. Du hast ja gerade gesagt, dass es, hast vorhin auch zu Recht ja auf die MeToo-Fälle verwisen und die MeToo-Fall-Fälle mit der Plural ist richtig. Umgang damit, jetzt haben wir mit dem Fall Epstein ja eigentlich einen ähnlich gelagerten Fall, das haben wir vorhin ja schon festgestellt. Das Gefühl, was ich aber habe, das passt da zu dem, was du gerade gesagt hast zum Thema Sozialisierung, gibt es denn da überhaupt irgendeine Art von Fortschritt? Also mein Gefühl ist, es beschweren sich alle darüber, es gibt entsprechende Texte dazu, es gibt Aufnahmen dazu, wo alle sagen, hey, wie böse, wie schlimm. So, und dann Business as usual, wir machen weiter wie immer. Also würdest du aus deiner Sicht sagen, dass es da irgendeine Art von, du hast gerade gesellschaftlichen Fortschritt genannt, den es da irgendwie gibt, wo man irgendwie so Learnings daraus wirklich konkret als Konsequenz feststellen kann?
Ich hoffe das. Also am besten beantworten könnten das eigentlich, glaube ich, Menschen der jüngeren Generation, die da auch potenziell eher in der Debatte sind, die vielleicht auch aus eigener Erfahrung oder von bekannten Freunden und Freundinnen Erfahrungen mitbekommen haben, wird das da, wie soll ich sagen, heute sensibler reagiert wird, als das noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Das ist zumindest meine Hoffnung. Es gibt ja auch in Unternehmen doch dann stärkere Richtlinien, wo gesagt wird, was ist zulässig, was ist nicht zulässig. Ich bekomme es auch mit, dass das bei Kollegen und vor allem Kolleginnen ein sehr aufmerksames Gewahrsam ist, wo Dinge, Sprüche, Verhaltensweisen, die vielleicht zu meiner früheren Jugend oder junger Erwachsenenzeit hätte man gesagt, ach ja Gott, ist doch normal, ist eben halt so. Das wird heute zunehmend nicht mehr als normal und man ist doch, bleib mal locker. Das wird so, zumindest in den Kreisen, wo ich mich bewege, wird das so einfach nicht mehr hingenommen. Das ist eine individuelle Wahrnehmung, aber das ist eigentlich, mich interessiert, wie die Wahrnehmung unserer jüngeren Chatfreunde hier ist.
Chatfreunde, dann fragen wir die jüngere Chatfreundin EN, wie sie das sieht.
Also grundsätzlich zu deinem letzten Punkt, Hans, würde ich sagen, ist das in der Geschichte der Rechte der Frauen und der Emanzipation ein großer Punkt ist, dass Sprache und Wörter Macht haben. Also dass auch schon, dass der feministische Kampf ist immer so ein komischer Begriff, dass die feministische Theorie schon bei der Sprache anfängt. Und da würde ich auch sagen, das ist etwas, das unsere Generation internalisiert, beziehungsweise das ist einfach etwas, was jeder machen kann. Das tut nicht weh. Da muss man jetzt nicht irgendwie Unterrichtsfach für einführen. Das kann man einfach machen. Und da kann man auch gut, simpel, freundlich, einfach um Korrektur bitten, sage ich mal. Und niemand muss gezwungen werden, aber man kann trotzdem dann auch mit eigenen Worten darum bitten. Und das ist ganz niederschwellig und das ist meiner Meinung nach ein schöner Fortschritt für so dieses sprachliche Verständnis. Was ich mich im Vorfeld der Aufnahme heute gefragt habe, ist auch dieser Gedanke von, warum, ja, die Unschuldsvermutung ist einer der großen Pfeiler in unserem Rechtssystem. Dennoch ist es sehr auffällig, dass die Unschuldsvermutung fast schon wie so ein Schutzschild vor solche Anschuldigungen gestellt wird. Wenn wir doch wissen, dass ein überwiegender Teil der sexualisierten Gewalt, vor allem auch im Internet, an Frauen passiert, wo ich und weibliche Menschen in meinem Kreis uns doch dann wünschen würden, dass einfach eine gewisse Glaubwürdigkeit erstmal, also dass Frauen in erster Linie erstmal geglaubt wird. Denn warum würde man eine solche Straftat jemandem vorwerfen, wenn nicht mit Evidenz? Das ist so dieses wiederkehrende Muster, was einfach sehr frustriert und sehr müde macht und dann auch andere Opfer müde macht, die sich dann wahrscheinlich eher nicht an die Öffentlichkeit damit trauen, weil dann wieder gesagt wird, ja, aber eigentlich müssen wir jetzt erstmal von der Unschuld ausgehen und all das Trauma und all die Zeit, die Lebenszeit, die man nicht zurückbekommt und die dann auch erstmal schwer wird für einen selbst, bekommt man einfach nicht zurück. Und in dem Zusammenhang und vielleicht auch nochmal, um zu unserer schönen Metapher zurückzukommen, ist dieses Maskenproblem einfach für mich sehr präsent. Weil im Internet kannst du jeder sein, im Internet kannst du alles sagen, im Internet wirst du nicht dafür belangt. Und das ist die Öffentlichkeit, in der wir leben und in der wir dafür kämpfen müssen, mit wir meine ich jetzt Frauen, in der Frauen dafür kämpfen müssen, gehört zu werden.
Danke, Jan. TM.
Also, es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns beim Antworten jetzt sehr zurückgehalten haben. Ich kann nur für mich selbst sprechen und kann sagen, dass das für mich ein sehr komplexes Thema ist, mit dem ich mich nicht hinreichend beschäftigt habe. Wozu ich aber was sagen kann, ist die Sichtweise unserer Generation, das stimmt, beziehungsweise meine eigene Sichtweise. Und ich denke, worauf er hinaus will und wo ich auf jeden Fall zustimmen muss, ist, dass diese Anliegen ernst genommen werden und dass sie ernst genommen werden, losgelöst davon, ob sie gegen Personen in der Öffentlichkeit vorgebracht werden, ob sie gegen Männer vorgebracht werden, also ob die verdächtigten oder beschuldigten Personen, egal wer das ist, dass das Anliegen ob der Schwere ernst genommen wird und verfolgt wird und auch vor allem in den Medien so behandelt wird. Denn ganz oft habe ich das Gefühl, dass gerade wenn es um Personen des öffentlichen Lebens geht, in den Medien schnell mal, also gerade dann diese Unschuldsvermutung, die ja auch rechtlich gilt und richtig ist, dass sie dann besonders bemüht wird und für alles herbeigezogen wird und herbeigezogen wird, um vielleicht Sachen zu relativieren, die noch gar nicht hinreichend untersucht sind. Und worauf ich auch gerne eingehen möchte, weil es mich persönlich, glaube ich, relativ stark beschäftigt, ist die Anonymität des Internets und was das mit sich bringt. Ich glaube, das ist halt die Herausforderung, die es vorher noch nicht so gab, dass es so einfach möglich ist, so viel Wahr- und Falschinformationen zu verbreiten und das Ganze ohne, dass man für irgendwas belangt werden kann. Man kann Morddrohungen aussprechen und nicht belangt werden. Also im Prinzip passiert das ja in hinreichendem Maße, nur ganz selten wird das zur Anzeige gebracht und es gibt tatsächlich Folgen und Konsequenzen, einfach weil die Dimension des Internets so groß ist, dass man, also dass faktisch gar nicht alles nachverfolgt werden kann, was dort geschieht. Und diese Herausforderung oder diesem Problem, dem wir uns gegenüber sehen, dagegen ist irgendwie noch kein Kraut gewachsen so richtig. Jedenfalls scheint es mir so. Und es fehlt einfach, also ich habe das Gefühl, die Behörden kommen nicht hinterher und der Umgang damit kommt nicht hinterher. Mit der Art und Weise, wie die Moderne und der Fortschritt die Möglichkeiten ausarten lassen, auf die verschiedensten Wege sich daneben zu benehmen und auch weit mehr zu tun, als sich nur daneben zu benehmen. Und ja, das bringt mich auf jeden Fall in Sorge und es ist aber unfassbar schwer, wie man damit umgehen soll. Also einerseits gibt es ja auch, also Datenschutz ist ja ein Wort, mit dem wir groß geworden sind. Und und da sehen wir uns diesem Konflikt gegenüber. Ja, deswegen, ich weiß nicht, was ich groß noch dazu sagen soll, aber ich glaube, das ist so eins dieser Kernprobleme, das meines Erachtens nach einfach nicht hinterhergekommen wird mit dem Fortschritt und den Risiken, die im Internet zu finden sind.
Ja, man reagiert halt langsam auf Veränderungen, weil man sie erst verstehen muss, logischerweise. Bevor Hans gleich kurz seine Position noch darstellen kann, nur ein Gedanke von meiner Warte aus zu dieser Frage, die Anne aufgemacht hat. Letztlich diese Frage des Learnings und der Umgang damit. Ich glaube, das Problem, was du angesprochen hast zum Thema Unschuldsvermutung und den Umgang gerade mit diesen Fällen, ist, dass besonders medial, meiner Meinung nach, bestimmte Fälle, wo es dann eben vermutlich falsche Behauptung gab, besonders groß gemacht werden. Also der Fall von Stefan Gelper, wo jetzt man sagen kann, es gibt immer noch Vermutungen und immer noch Indizien, dass da doch ein bisschen was stattgefunden hat, aber der größte Vorwurf, der ihm gemacht worden ist, nicht zugetroffen hat, wird entsprechend dann instrumentalisiert, wird besonders instrumentalisiert von denjenigen, die gerade Angst haben, dass nämlich dass ihr Einfluss sinkt und wir leben halt immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Die zeigt sich da ganz, ganz stark. Die zeigt sich ganz, ganz stark da besonders von bestimmten Medien, die gefahren werden. Und das ist ein bisschen meines Erachtens auch ein Kampf gegen Wokeness. Also jetzt negativ, von rechter Seite negativ konnotierte Wokeness, ne? Die entsprechend so als Kampfbegriff benutzt wird und wo dann die Rolle der Frau besonders eben auch in der Diskussion steht. Das sind so zwei Sichten, die da, glaube ich, auch noch mit eine Rolle spielen, wie man das aufnimmt und wie man diese Rolle irgendwie interpretiert und wie störend die ist. Und wenn ihr euch nochmal vor Augen führt, als zuletzter Gedanke, wir haben darüber ja schon ein paar Mal gesprochen, bei den Ergebnissen von Wahlen, dass eben junge Männer auf dem Land AfD wählen. Das hat mit Analysen, die jetzt diese Woche rausgekommen von der Shell-Studie zum Beispiel, auch ganz stark damit zu tun, dass diese jungen Männer genau das ablehnen. Sie haben Angst davor, in einer Gesellschaft groß zu werden, so steht es in dieser Studie von dieser Woche, in der die Frauen zu starke Einflüsse haben. Und das kann man jetzt natürlich verurteilen und kann es als rückwärtsgewandt lesen und als falsch lesen, sind wir natürlich alle hier einig in dieser Gruppe. Nichtsdestotrotz ist das eine Wahrnehmung, die sie haben. Und die wird natürlich durch gewisse mediale Bilder und gewisse Überforderungen gespielt und führt dann dazu, dass man solche Unschuldsvermutungen als Schutzschild hochfährt. So wie man es jetzt am Beispiel von Ulm wunderbar gesehen hat, wenn das nachvollziehen möchte, in der letzten Ausgabe des ZDF-Magazin Royal wurde das dargestellt. Da gab es auch viel Kritik an Böhmermann für, kann man sich ja vorstellen, warum. Aber nichtsdestotrotz, er hat das versucht nachzuzeichnen, das, was IN so ein bisschen abgebildet hat. Hans, was ist deine Position?
Ja, ich möchte das unterstützen, was EN gesagt hat. Es gibt einen Missbrauch auch der Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung ist ein Begriff, ein rechtlicher Begriff. Und der besagt, dass jemand in einem Strafverfahren so lange als unschuldig zu gelten hat, bis ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist. Das bedeutet Unschuldsvermutung. Es ist ein Begriff, ein operativer Begriff aus dem System des Rechts. Jetzt kann man sagen, der gilt in gewisser Weise auch für mediale Berichterstattung. Auch Medien, finde ich, haben sich in ihrer Berichterstattung, wenn sie über Vorwürfe berichten und das bewerten, sie haben zu respektieren, dass sie, plump gesagt, niemanden als Mörder bezeichnen dürfen, solange der des Mordes angeklagt ist, solange es keine rechtskräftige Verurteilung gibt. Das gilt für Medien. Der Missbrauch liegt darin, wenn diese Unschuldsvermutung im allgemeinen Diskurs als Abwehrschild verwendet wird, wenn gesagt wird, das kannst du doch über den oder die nicht sagen, da gilt doch die Unschuldsvermutung. Da ist der Begriff der Unschuldsvermutung völlig fehl am Platze. Da muss man dann auch deutlich machen, dass man sagt, ich bringe hier meine Auffassung, meine Meinung, auch meine Bewertung zum Ausdruck und die stützt sich auf die oder die oder die Punkte. So, dann kann die Gegenseite, und das ist in Diskursen ja so der Fall, kann sagen, mich überzeugt das nicht, weil ich finde, das und das und das spricht dagegen. Aber man darf sich, und ich finde, man darf nicht hinnehmen, dass ein Rechtsbegriff verwendet wird als reine Abwehr und, wenn man so will, als neues Tarnkäppchen oder als wiederum argumentative Maske, um eine kritische Auseinandersetzung zu verhindern. Da bin ich völlig bei EN.
Sehr schön, danke für die Einordnung. Wer mal die Gegenposition dazu hören will, was Hans gerade gesagt hat, der kann gerne nachlesen. Es gibt einen Artikel in der Berliner Zeitung, die ja sowieso sehr konservativ rechtsorientiert ist. Die sieht das genau anders. Aber deshalb ist es ja vielleicht umso interessanter, diese Kontroverse mal nachzuzeichnen. Ja, Herr Laufer, Sie haben lange genug gewartet. Ich würde Ihnen zum Schluss noch eine letzte Schlussfrage stellen. Wir haben ja gerade so ein bisschen über Learning unterhalten und die Frage, was ist aus diesen Files nun gekommen, welche Konsequenzen ziehen wir? Vielleicht auch an Sie die Schlussfrage damit, was würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht, sind noch mittendrin in der Analyse, da wird dann bestimmt noch entsprechende Veröffentlichungen folgen, was ist so ein bisschen das Learning, was man aus den Fällen und der Berichterstattung rund um die Epstein-Files so als Gesamtergebnis benennen kann?
Ich bin ganz schlecht, dann abschließend so das eine herauszuziehen. Ich meine, das Learning, das man hier rausziehen kann, ist halt überhaupt nicht überraschend. Viel Geld hier hilft sehr viel sozusagen. Männer unter sich so ungefähr. Und diese Kombination ist dann halt toxisch.
Haben Sie sich gut kurz gefasst. Aber ich glaube, das ist das Ergebnis, was auch ganz, das für uns alle offensichtlich ist und war, glaube ich, dieser Gesamtzusammenhang. Was Männer untereinander machen und welcher Einfluss Geld und Macht hat, wie damit entsprechend gespielt wird. Ich fand das Bild, was Sie vorhin gemacht haben, wenn man Frauen wie auf Amazon bestellt, ich fand das trifft es auch noch irgendwie so als Metapher für diese Gesamtdarstellung. Lieber Laufer, herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns gelassen haben. Ehren, ich komme gleich nochmal zu dir, keine Sorge. Herzlichen Dank für Ihre Darstellung, Ihre Recherchen und vor allen Dingen auch für die lange, lange Zeit, die Sie uns gegeben haben. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Das freut uns sehr und ja, vielleicht hören wir und sehen wir uns an der Stelle weiter. Auf alle Fälle werde ich in den Shownotes nochmal auf Ihre ganzen Artikel verweisen, die durch die Recherchen veröffentlicht worden sind. Dankeschön. Gut, Ian, du willst noch was kurz ergänzen, dann wäre die Chance nochmal für dich und dann gehe ich so langsam Richtung Outro und Abmoderation hier im weitesten Sinne.
Ich will nur noch mal sagen, weil ich finde jetzt nicht, dass es zu kurz gekommen ist oder so. Ich möchte einfach noch mal sagen, weil es wichtig ist. Sie haben jetzt gesagt, die jungen Menschen haben angegeben, die jungen Männer haben angegeben, sie wählen die AfD aufgrund der frauenfeindlichen Annahme, dass sie Angst haben, dass Frauen stärkere Rechte bekommen, mehr Rechte.
Auch, ja, also es gibt auch mehrere Faktoren.
Auch,
ne?
Mehr Rechte, ja, das ist, ja, was sie, also ja, auch. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Angst davor, dass jemand gleiche Rechte bekommt, müsste eigentlich, also in meinem Kopf ist das ein Zirkussatz, also allein diesen Satz auszusprechen, müsste bei der betroffenen Person schon auslösen, was es für ein Paradoxon ist. Was für eine paradoxe Aussage es ist, darin nicht Feindlichkeit gegenüber einem anderen Geschlecht zu sehen. Und wenn man es sieht, dann nicht zu verstehen, wie falsch es ist. Also. Ja.
Okay.
Ich wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt. Also, ich habe das Gefühl, wir hatten jetzt eine sehr. Diskussion, die sehr in der Mitte stattgefunden hat, auf einer sehr neutralen Grundlage. Die Absurdität dieser Aussage, finde ich, ist aber so das Kernproblem des Diskurses, weshalb mir es wichtig war, das nochmal zu sagen.
Totale Zustimmung. Ich glaube, es ist auch ein Punkt, den man an anderer Stelle, wenn ich so Richtung Juni gucke, nochmal mit, den ich mal als These mitbringen werde, so viel kann ich sagen, weil das so das Thema ist, was mich die letzten Monate, neben KI vielleicht, so am meisten beschäftigt tatsächlich, ist genau das, eine Antwort darauf zu finden, warum ist das so und wie kann man damit umgehen. Und ich fand diese Studie insofern interessant, als dass natürlich nicht nur die Rolle der Frau da als Faktor genannt worden ist, ganz klar, ganz, ganz wichtig, sondern es gab mehrere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Aber ich fand nochmal interessant, dass man das in diesem Kontext betrachtet letztlich und das mit einer Rolle spielt. Und ich würde wahrscheinlich dir insofern widersprechen, als dass, also du hast grundsätzlich recht, was die Rolle der Frau betrifft und die Wahrnehmung betrifft und dass das alles rückwärtsgewandt ist, habe ich auch schon gesagt. Ich vermute nur, diese Erklärung oder dieser Versuch einer Erklärung hat andere Ursachen. Der hat nämlich die Ursachen, dass auch durch eine gewisse mediale Darstellung und gewisse Selbstwahrnehmung, und das hat auch dann was mit TikTok und Wahrnehmung von Männern zu tun, Selbstrolle, denkt an Maximilian Krahn, ein richtiger Mann ist rechts und dann läuft es wieder mit den Frauen und so weiter und so fort, auch die Verbindung in bestimmte gewisse Klientels, also gerade Klientel im Bereich Sport, hat ganz viel damit zu tun, wie die sich selber wahrnehmen und welche Probleme sie haben. Und das wird dann teilweise durch eine mediale Berichterstattung noch potenziert. Und da kommt das dann so ein bisschen her, was es nicht rechtfertigen soll. Im Gegenteil, ich stelle mir
aber halt... Herr Kavisch, wo sehen Sie da einen Widerspruch?
Ich sehe jetzt keinen Widerspruch zu dem, was du gesagt hast. Ich sage nur, dass...
Nee, das habe ich auch nicht gesagt, aber Sie haben gesagt, wo ich den Widerspruch sehe.
Naja, also am ehesten darin, du hast ganz stark darauf argumentiert und hast gesagt, zu Recht, dass es eine rückwärtsgewandte Wahrnehmung ist, dass es eine falsche Wahrnehmung ist, die gefährlich ist und die natürlich so ein bisschen diesem Bild, was heute an den Epstein-Files und diesem Netzwerk entstanden ist, nachvollziehbar ist. Ich würde sagen, du hast damit komplett recht. Gleichzeitig, und das ist der Widerspruch, glaube ich, ist das, was du als Haltung wahrgenommen hast, eine gewisse Position, die sich entwickelt hat durch verschiedene Einflussfaktoren, so will ich es mal nennen. Und ich würde den wenigsten von denen unterstellen, dass sie komplett irgendwie chauvinistisch sind oder so. Oder komplett frauenfeindlich sind. Sondern es ist eine Reaktion auf eine... Sorry.
Ich verstehe, dass alles eine Ursache haben muss und dass auch viele Dinge eine Reaktion sind. Und ich würde nicht behaupten, dass jeder Mann, der dort teilgenommen hat, von seiner innersten letzten Blutkörperchen frauenfeindlich ist. Also ich verstehe schon, dass der Instrumentalisierungsgedanke und der Umfeldgedanke da eine große Rolle spielt, aber ich verstehe, also ist voll in Ordnung, dass sie das so betiteln, aber ich verstehe nicht, warum das ein Widerspruch ist.
Da nennt es nicht Widerspruch. Also ich bin vielleicht auch noch in der Erfindung dessen, wie man es genau benennen kann. Mir geht's primär darum klarzumachen, also zu analysieren oder herauszufinden, woher kommt so eine Haltung. Also eigentlich ging es ja darum herauszufinden, warum wählen gerade junge Männer auf dem Land AfD und junge Frauen in den Städten vor allen Dingen links. So, das ist ja die Feststellung, die letzten Jahre oder letzten zwei Jahre zumindest dominiert. Und jetzt gibt es langsam die ersten Studien, die so ein bisschen die Ursachenforschung auf dem Land besonders machen. Und da spielen dann solche gewissen Bilder, die sich tradieren, eine ganz große Rolle, spielt Social Media eine Rolle. Und ich versuche herauszufinden, woher das so ein bisschen kommt. Vielleicht ist der Begriff Widerspruch da nicht der richtige gewesen. Vor allen Dingen ging es mir da ein bisschen darum zu gucken, wie kann man diese Verbindung zur aktuellen Thematik ziehen. Ne, das war so ein bisschen der Kontext des Ganzen. Und wahrscheinlich muss man es nochmal im großen Feld aufrollen und nochmal im ganzen Kontext schauen, was sind die Hintergründe. Ich habe ja versucht, nur ein paar Sachen anzupicken. Ne? Also deshalb, du hast komplett recht mit dem Verweis, dass das natürlich immer noch eine grundsätzlich schwierige Haltung ist. Aber ich finde sie halt sehr relevant, weil das ist die Rolle, die die Wählerschaft, die in Zukunft, also gucken wir uns an, wer wählt AfD jung, und bei den Jungen ist das Problem, dass sie halt mehrheitlich AfD wählen, so, und natürlich kann man wie immer, wie in diesem Kontext politische Bildung reden und Rolle des Fachs und was wir immer alles so an Faktoren anziehen, das stimmt ja auch alles, und trotzdem gibt es so eine Hardfacts, wo ich sage, okay, da muss man sich mal schauen auf politischer Ebene, wie geht man damit um, welche Antworten findet man, und die, meines Erachtens, findet man die zu wenig. Jedenfalls ist das so ein bisschen meine Wahrnehmung. Aber wie gesagt, das wäre eine Sache.
Darf ich noch eine Frage stellen? Die ist ganz kurz.
Könnte man im Juni aufnehmen.
Ist in der, ist in der Studie differenziert zwischen auf dem Land im Osten und auf dem Land im Westen
von Deutschland? Nein, also die Studie ist, glaube ich, müsste man nachgucken, ist, glaube ich, sowieso ganz Deutschland, aber das passt nicht ganz, also weil im Westen die Zahlen nicht ganz so hoch sind, aber selbst da, gucken wir in die letzten Wahlen, selbst da war die AfD entsprechend bei den Jüngeren stärkste Partei wiederum. Deshalb sind die Bilder gleich, auch wenn die Unterschiede ein bisschen größer sind, weil gerade die eine Bezugsgruppe, die sie hatten, die war im Thüringen oder so, komplett auf dem Land, hohe Arbeitslosigkeit, der Bereich, wo die AfD besonders stark ist, im Erzgebirgekreis zum Beispiel, dementsprechend, da waren die Zuspruchszahlen auch entsprechend hoch. Das sieht man übrigens aber auch bei den Juniorwahlen interessanterweise, auch da sind die Parallelen, die man ziehen kann. Deshalb, ich bin da noch am Finden, wahrscheinlich dann im Juni bei unserer Abschlussfolge, wo wir so ein bisschen anderen Weg gehen wollen, wird vermutlich das meine These sein, die ich mitbringe und meine Analyse dazu, weil das gärt jetzt schon so ein paar Monate vor sich hin. Aber gut, danke Ehren für den Hinweis. Hans, hast du noch was abschließend für uns? Und dann geht's in den
Abschluss. Zu dem Punkt, Ehren, habe ich das richtig gehört oder in Erinnerung? Du hast vorhin gesagt, dieser Satz, das sei doch eigentlich ein Zirkussatz oder so ähnlich. War das Zirkussatz oder wie war der Begriff?
Ich meine damit, wenn ich das höre, denke ich mir, das könnte jetzt auch bei einer Comedy-Veranstaltung gesagt worden sein und das Publikum lacht.
Ja, genau. Okay, bleiben wir aber, also Comedy-Satz oder Zirkussatz. Für jemanden, der das, was Kabisch referiert hat, so empfindet, ist diese Bewertung, Zirkussatz, eine ungeheure Provokation, und er wird es empfinden als Bestätigung für die Berechtigung seiner, ich sag's mal, Ängste, seiner rückwärtsgewandten, aber real existierenden Ängste. Das Problem besteht, oder ein Problem besteht darin, dass Rollenbilder und vor allem tradierte Rollenbilder sich erfahrungsgemäß in ländlichen Regionen langsamer verändern als in großstädtischen Communities. Deswegen finde ich es auch nicht besonders verwunderlich, wenn gerade männliche Jugendliche oder junge Menschen aus ländlichen Regionen sich eher rückversichern bei einer reaktionären Partei wie der AfD, die ihnen nochmal, das Beispiel wurde ja schon genannt, ein richtiger Mann und so weiter. Das sind im Gegensatz zum Begriff des progressiven fortschrittlichen Denkens, sind das regressive, rückschrittliche Denkweisen. Aber darin finden Menschen, die sich die Verlustängste haben, entweder in Bezug auf das, was sie real schon erreicht haben, oder was sie ansehen als ihnen zustehendes Ziel. Wenn ihnen eins von beiden oder beides abhanden kommt, dann reagieren sie so, dass sie sagen, nee, das wollen wir nicht. Hier wird uns etwas weggenommen, was wir zu Recht beanspruchen. Und deswegen wählen wir eine Partei, von der wir im Habitus und in ihrer Programmatik davon ausgehen können, dass sie mit uns diese uns zustehenden Rechte verteidigen. Das ist eine furchtbare gesellschaftliche Realität, aber sie ist so. Sie ist so, und deswegen ist es sowohl, wenn du so willst, richtig, das als Comedy-Veranstaltung anzusehen. Es ist aber gleichzeitig für die Menschen, für die psychische Realität der Menschen, um die es da geht, ist das alles andere als Comedy. Für die sehen es als existenzbedrohlich an, und deswegen orientieren die sich so. Also da klaffen Sozialisations- und politische Widersprüche und Lücken, wo ich auch nicht weiß, wo und wie man da rauskommt, aber sie sind da.
lässt sich das nicht aber auf so ziemlich jedes Thema ummünzen, was populistische Parteien für sich instrumentalisieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Flüchtlingspolitik denke, wenn gesagt ja. wird, die werden eure Jobs klauen.
Ja, natürlich. Also das, es ist das Wesen des Populismus, dass er in einer Gesellschaft, die sich in vielfacher Weise im Umbruch befindet, es sind Umbrüche, die für Menschen oder die für viele Menschen eine Bedrohung darstellen. Nicht jeder freut sich auf Umbrüche. Ja? In den 70er und 80er Jahren gab es eine massive Zuwanderung aus ländlichen Regionen Baden-Württembergs nach Berlin, weil das waren junge Menschen, die sagten, wir haben die Schnauze voll von unserer dörflichen Enge hier. Wir wollen Großstadt erleben, wir wollen Aufbruch. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil. Nämlich die Angst vor Veränderung, die Furcht davor, in der Veränderung etwas zu verlieren, was man als Anspruch, als sichere Perspektive hat oder meint haben zu dürfen. So diese soziale Verlustangst ist, die drückt sich, da hast du völlig recht, die drückt sich aus sowohl darin, dass man sagt, diese Migranten, die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Oder die haben Verhaltensweisen, die nicht zu uns passen, sei es lautes Singen, sei es komische Kleidung. Ja, all das ist Verängstigung gegenüber einem sozialen Statusgefühl, das sich in Unsicherheit befindet. Und je stärker die Unsicherheit ist, desto stärker und desto sensibler in gewisser Weise ist man dann vor dem, was man als Veränderungsdruck, als gefährlich wahrnimmt. Das ist die Realität der Prozesse, die sich dann auch in Wahlverhalten ausdrücken. Das ist bitter, aber also so wie der, wie soll ich das sagen, wie der, gerade auf Frauen bezogen, wie der Kampf um Gleichheit mindestens, zumindest bei vom Wahlrecht angefangen bis Zugang zu Bildung, Chancen, den führen Frauen in der modernen Gesellschaft seit über 100 Jahren. Und vielleicht braucht er noch mal 100 Jahre oder so. So bitter das ist, aber da stecken wir noch alle mittendrin.
Ich glaube, Herr Kabisch kriegt gerade Herzflattern, dass wir jetzt hier den Diskussionsblock vom Juni schon mal vorführen. Deswegen würde ich jetzt vielleicht einfach an der Stelle nur noch sagen, an dem Punkt, an dem ich mich als junge Frau entscheide zwischen, möchte ich meine Realität aussprechen und könnte meine Gegenpartei ein persönliches Problem damit haben, an dem muss viel überlegt werden, individuell,
bei ja, jedem aber ich wollte, zu jedem Thema. Es sollte bitte nicht so verstanden sein, dass ich dir oder wem auch immer empfehlen würde, nee, sprecht nicht
eure Realität aus. Nein, um Gottes Willen, nein.
Das auf jeden Fall sollt ihr machen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das hätte ich auch im Leben nicht von dir da rein interpretiert. Das ist, was im Internet hinter der Maske dann wieder oft gesagt wird. Ja. Internet und Maske, Herr Kabisch. Das ist jetzt hier der Abschluss.
Traumhaft. Übrigens nicht schlimm, dass wir es jetzt besprochen haben. Das hat ja gut gepasst an der Stelle. Insofern, ich bin ja noch nicht komplett durch mit allem. Aber gut, welche Punkte ihr dazu gebracht habt, das macht sehr, sehr, sehr viel Sinn. Und wer jetzt immer diesen Bezug auf den Juni nicht verstanden hat, das ist ja unsere quasi Abschlussfolge. Die wird ein bestimmtes Design haben und vielleicht tochtert das Ding auch nochmal auf in anderer Form. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Herzlichen Dank auf alle Fälle an alle von euch heute mit dem Blick auf diese Epstein-Files und so ein bisschen, ja, vielleicht an manchen Stellen ein bisschen theoretischer Herangehensweise, aber ich finde diese Aufarbeitung der Files nochmal super wichtig, gerade wenn wir die aktuellen Bezüge dabei hatten. Insofern danke an alle Teilnehmer, danke an Hans, dass du wieder heute fleißig dabei warst.
Immer gerne.
Weg mich vom Mikrofon weg, nicht günstig. Genau, und damit sind wir so langsam am Ende angekommen, für heute sowieso. Wir hören uns im Mai wieder. Im Mai geht dann der Blick auf eine wiederholte Spezialfolge. Vor 3 Jahren hatten wir eine Folge zum Antisemitismus. Ist ja so, im Mai gibt's immer die Spezialfolgen, wo ein Thema uns besonders, ja, besonders wichtig ist. Und wir haben es vor 3 Jahren schon mal produziert und waren damit damals, naja, bis heute eigentlich nicht so richtig glücklich, muss man ehrlich sagen. Deshalb wird es da eine Neuaufnahme geben, meine Güte. Im Mai dann entsprechend und im Juni unsere Abschlussfolge mit ja einem anderen Design, anderen Vorgehensweise. Sind wir mal gespannt, wie das dann wird. Es sei zum Schluss noch an 2 Sachen erinnert. Nummer 1, bis 30. April läuft noch die Abstimmung für die Best-of-Sommerfolgen. Die 3 meistgewünschten Folgen kommen da quasi nochmal mit so einem kleinen Vortext von mir dann eingequatscht. Aktuell haben irgendwas bisschen über 10.000 Menschen, glaube ich, teilgenommen in den Umfragen. Könnt ihr gerne noch machen. Es ist auch teilweise relativ eng, muss ich sagen, zwischen den ersten 5. Insofern kann das auch ausschlaggebend sein. Und denkt auch nochmal, auch wenn es ans Ende geht, trotzdem an das Feedback entsprechend. Das gilt wie altbekannt immer noch. Und sonst wünschen wir euch einen
Herr Kabisch, wo kann man da abstimmen?
Dazu ist in den Shownotes entsprechend ein Link drin, der führt euch zu einem Abstimmungsdokument, wo alle Folgen drin sind. Und dann kann man sich da fleißig durchklicken. Alle Folgen heißt bis Dezember 25. Danach habe ich es nicht mehr gemacht, weil die sind alle zu neu. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Danke, also alles in den Shownotes, sowohl der Link zum Feedback als auch zu den Best-of-Folgen findet ihr alles in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch, oder wir wünschen euch an der Stelle dann einen schönen Frühling, kommt gut in das Jahr, vielleicht mit weniger Streitigkeiten, mit mehr Gemeinsamkeit und vor allen Dingen, ihr wisst das altbekannte Spiel, bleibt politisch und macht's gut und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.